Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold!
Thoroughly deserved title for the German pairing Lara Lindvik and Kira Valkenhorst.
Kira, ja, die Frau ist Wahnsinn. Man kann auch machen, was man will als Bruder. Wenn man so eine Schwester vor der Nase hat, dann ist man immer das vermeintlich schwarze Schaf. Ne?
Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und mit meinen Kollegen Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz sitze ich tatsächlich heute in Alex' Wohnzimmer. Also neue Location. Übrigens, ja, sehr, sehr schön hier. Also Shoutouts dafür gehen schon mal raus. Ansonsten werfe ich einfach mal einen guten Schnack in die Runde und will einfach mal direkt fragen, wie es euch geht. Also, was machen die kleinen Wehwehchen? Alex, wie geht's deinem Fuß? Haut einfach mal raus.
In meinem Fuß geht's gut. Ich habe da gerade die Zinksalbe auf meinem Liegesessel hier aufgetragen und liege jetzt hier wie, mein Vater würde sagen, wie Pascha im eigenen Wohnzimmer rum und ja, habe das Mikro vor der Nase und freue mich auf unsere zweite Episode. Bin gespannt, wir haben wieder tolle Sachen dabei, ne?
Ja, mir geht's auch gut. Schulter geht voran. Ich bin ja leider noch lediert und kann noch nicht wieder ins aktive Geschehen bei meiner Hallenmannschaft gerade eingreifen, aber ansonsten guter Dinge, dass das spätestens bis zum Sommer wieder fit ist.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Mörser SC gestern gewonnen hat, ne? Weil du nicht mit eingreifen konntest. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist absolut der Fall. Ich bin, glaube ich, als Maskottchen deutlich mehr wert, wenn ich da ein bisschen an der Seite rumhampel und mich um Social Media kümmere. Das ist wahrscheinlich wichtiger, als wenn ich auf dem Feld stehe. Aber ja, du sagst es ganz richtig. Wir haben gestern gegen VC Bitterfeld gewonnen. Wichtiger Sieg, so fürs Ego, glaube ich. Ich denke, so ranglistentechnisch mit dem Abstieg haben wir nichts am Hut, aber wir wollen halt oben mit dabei bleiben und dafür ist jetzt halt das Ziel gesetzt, dass wir die letzten drei Spiele gewinnen. Das erste jetzt gegen Bitterfeld haben wir gestern nach einem 0-1-Rückstand dann noch gedreht und gewonnen.
Boah, eine richtige Moralmannschaft, merke ich schon wieder. Das ist ja...
Es war tatsächlich sehr, 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 sehr gut gestern, auch was da von den Einwechselspielern an positivem Input dann auf den Court kam, kann man schon sagen, dass das eine mannschaftlich geschlossene Leistung war. Das war gut.
Aber ein fünfter Platz ist natürlich nichts gegen unseren, wie er das gerade erzählt, ja, jetzt wahrscheinlich doch aufsteigenden Vizemeister. Dirk hat gestern die Oberliga, ne, gerockt, so kann man sagen, oder?
Man kann es eventuell so sagen. Ja, wir sind tatsächlich Vizemeister geworden, auch das war nicht selbstverständlich. Wir hatten gestern unser eigentlich nicht letztes Spiel der Saison, weil wir haben fest mit der Relegation gerechnet, war eine spezielle Situation, weil wir wussten, aus den letzten drei Spielen müssen wir definitiv 9 Punkte holen, um irgendwie noch eine Chance auf den zweiten Platz zu haben. Und dann Showdown-technisch war es natürlich, also krasser geht's nicht, weil der Erste hat dann gegen den Zweiten gespielt und da war klar, wer gewinnt, ist Meister und wer verliert, ist eben Dritter und hat noch nicht mal die Chance auf die Relegation, was vor allen Dingen für den wochenlangen Ersten letztendlich bitter ausgegangen ist, weil die sind auf dem dritten Platz gelandet.
Oh, das ist hart.
Und warum auch immer hat der Erste jetzt freiwillig zurückgezogen und wir steigen nächste Saison wieder in die Regionalliga auf. Dementsprechend gab es bei mir gestern auch 1-2 Kaltgetränke. Alex und Daniel durften sich da auch so eine gewisse Sprachnachricht im Verlauf des Abends anhören. Wenn wir die jetzt hier exposen würden, dann wäre meine Podcast-Karriere, naja, müsste ich die bei Ins Gesicht von Staudemeyer weiterführen. Aber ich glaube, hier wird dann langsam Schluss.
Nee, sowas heben wir uns auf. Da kommen irgendwann, können wir sowas mal.
Ja, dann müssen
die
wir
ist gespeichert. Sitzen. Die hat einen Stern im WhatsApp-Verlauf. Die finde ich wieder.
Nee, genau, das wird so eine Best-of-Shit-Episode dann, glaube ich.
Ja, vielleicht mal so zu irgendeinem Special. Wenn wir, weiß ich auch nicht, die ersten 1000 Abonnenten, ach nicht 1000, 10.000, 100.000. Wenn wir 100.000 ja, irgendwann haben,
kleine Ziele
dann kommt
stecken.
Diese Nachricht. Nein, aber schön zu sehen. Wie immer bringe ich natürlich die Amateursperspektive hier mit rein. Aber ich glaube, jeder, der es mal miterleben durfte und da steht, glaube ich, dass das Hauptaugenmerk auf durfte, ist einfach eine geile Sache aufzusteigen. Also so ein Ziel zu erreichen, auch wenn es jetzt leider nicht der Meistertitel war, freue ich mich riesig. Und nächste Saison Regionalliga ist ja zumindest wieder so ein bisschen ambitioniert. Also ist ja nicht mehr ganz scheiße.
Keine Frage, Regionalliga ist die vierthöchste Liga in der Sportart, die du machst in ganz Deutschland. Also jetzt stell dich hier mal nicht wieder selber kleiner da, als du bist. Das ist schon, das muss
mit
man.
Mit meinen 1,90 im Durchschnitt.
Ja, mit deinem, genau.
So nämlich. Ja, vielleicht haben die 1,90, die er da bei der ersten Aufzeichnung erreicht hat, den Unterschied gemacht.
Hast du denn gespielt überhaupt? Warst du an den 9 Punkten beteiligt oder was?
Ja, also wir durften sogar ein bisschen durchrotieren, weil es gegen den Vorletzten ging im letzten Spiel. Also von daher habe ich auch meine Pausen bekommen. Aber nee, gegen Ende der Saison war ich tatsächlich voll im Saft. Habe ich auch nicht jedes Mal geschafft, weil das ist auch mal eine Sache als Amateur. Hinten raus die Form zu halten, ist eigentlich mit das Schwerste. Man fängt meistens schlecht an, weil wie bei uns ist nur eine Saisonvorbereitung ganz gerne mal 1,5 Wochen lang.
Ja, genau. Also man trifft sich zum ersten Spiel. Ne?
Genau. Und dann muss man sich erstmal in den ersten 4 Wochen so zusammenkegeln und irgendwie den Sauhaufen so ein bisschen organisieren. Dann ist immer Peak vor der viel zu langen Winterpause, weil dann ist 4 Wochen Winterpause, 2 Wochen davon ist die Halle dicht, weil wir halt auf irgendeine schulnahe Halle angewiesen sind. Danach ist dann richtig schlecht und am Ende verlierst du eigentlich schon völlig die Form, weil irgendwie nicht mehr richtig trainiert wird. Aber diesmal lief es völlig anders und daher perfekt. Ich bin richtig gehypt und von daher habe ich auch Bock auf die Episode heute mit euch.
Ja, da fängst du ja, das ist ja ein hochmotivierter Diekfunk, möchte ich sagen. Was hast du heute mit uns vor? Oder was haben wir überhaupt mit euch vor? So muss man es ja sagen.
Einiges haben wir heute vor. Und zwar werden wir heute erstes Mal offiziell den Crossover auch zum Hallenvolleyball machen. Das wurde natürlich auch von unserer schnell wachsenden Community. An der Stelle auch nochmal Shoutout für jeden Einzelnen, der da bei Instagram, bei Facebook oder inzwischen auch bei Spotify ein Like, Follow oder was auch immer rausgehauen hat. Sehr, sehr schön. Wir hoffen, es werden immer mehr. Und da wurde natürlich gefordert, macht mal bitte was zur Halle und vor allen Dingen zu den Playoffs, die jetzt anstehen. Ab dem nächsten Wochenende geht's los in die erste Serie und genau das ist ein großer Punkt heute dieser Episode. Das wollen wir mal tippen. Wir werden uns jedes einzelne Matchup sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen anschauen, werden das mal durchanalysieren und dann jeder auch natürlich Eier auf den Tisch einfach mal sagen, wer wird am Ende weiterkommen, und ein gewisses Segment haben wir uns dann natürlich auch noch für den Beachvolleyball aufgespart, weil das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon geteasert. Wir wollen das Timmendorf-Finale tippen und da ist natürlich die große Frage, ich gucke jetzt einfach mal Daniel an. Wer wird Alex Walkenhorst im Timmendorf-Finale tippen und wer wird es nicht machen? Wird er es selber machen? Ich bin mir relativ sicher, aber was dann am Ende bei Daniel und bei mir da zu Papier notiert wurde, wird doch sehr, sehr spannend. Ansonsten wollen wir uns auch mal ein bisschen drüber austauschen, wer könnte denn eventuell das Überraschungsteam der Saison sein, sowohl bei den Damen und bei den Herren. Und es ist auch mal wieder eine Premiere am Start, weil Thema innovativ, wir haben es geteasert. Wir haben schon wieder die nächste Rubrik und zwar ist das die kleine eigene Rubrik von Alex Walkenhorst. Also Profi-Tipps wurden gefordert und genau das wird kommen, werden wir später machen. Wird, glaube ich, eine schöne Sache.
Ja, klingt ja, als hätten wir volles Programm. Ich würde vorschlagen, wir starten noch mit der ersten Liga, mit der ersten Runde der Halle, und ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, so wie sich das für uns Gentleman-Haufen ja gebührt. Oder sehe ich das falsch?
Nee, ja? Selbstverständlich. So kennt man uns, glaube ich.
Ja, ich würde vorschlagen, Alex startet da einfach direkt mal, weil er hat vorhin von seiner tollen Excel-Tabelle geschwärmt.
Ja, ich bin diesmal und wirklich vorbereitet, weil ich von der ersten Episode auch ein schlechtes Gewissen habe, Jungs, weil ich da so ein bisschen mit offener Hose in die Runde reingegangen bin. Ich bin jetzt wirklich vorbereitet und habe mich mal ein bisschen eingelesen. Wie wollen wir es halten? Also ich meine, wir haben 4 Viertelfinals, ich kann die kurz vorlesen. Wir haben nach der Hauptrunde haben wir Stuttgart an 1, Schwerin an 2, Dresden an 3, Potsdam an 4 und die spielen auch in der Reihenfolge dann gegen Wiesbaden, Münster, Aachen und Vilsbiburg. Gibt es ein Viertelfinale, worüber wir reden müssen? Ich glaube, Viertelfinals sind ja auch in der Historie oftmals dann doch klare 2-0-Angelegenheiten. Ich könnte meine jetzt vorlesen. Wie würdet ihr das vorschlagen?
Bei mir wirft das, glaube ich, so ein allgemeines Thema auf. Das habe ich kurz auf der Hinfahrt mit Daniel nochmal thematisiert. Ich bin kein großer Fan von diesem Playoff-System, so wie es im Volleyball tatsächlich stattfindet. Also der große Vergleich ist, es gibt dieses System auch in anderen Sportarten, unter anderem in der NBA, mit der ich mich ja eigentlich hauptberuflich mehr oder weniger beschäftige. Nur da ist halt der große Unterschied, da gibt es 15 Teams pro Conference und dementsprechend ist das Leistungsgefälle einfach nicht so enorm. Und beim Volleyball reden wir darüber, das ist eine Staffel 12 Mannschaften und dass der Platz 8 da überhaupt noch irgendwas mit den Playoffs zu tun hat, obwohl das meistens eigentlich aktiver Abstiegskampf bedeutet in manchen Fällen, weiß ich nicht, ob es die richtige Sache ist. Von daher sehen wir einfach meistens, und da müsste man mal in die Historie reingehen, ob es das überhaupt in den letzten 10 Jahren mal gab, dass ein Team, was als Platz 8 in die Playoffs geht, da vielleicht den großen Upset geschafft hat. Ich bezweifle es wirklich sehr, falls einer von euch Hörern da fleißig ist und uns die Antwort geben kann. Sehr, sehr gerne schreiben bei Instagram. Aber auch da sehen wir, glaube ich, in dieser Saison vor allen Dingen, gerade weil die Qualität nach oben hin einfach zu gut ist, dass es da kein Szenario gibt. Bei 1-8 sowieso nicht und auch selbst bei 2-7 und bei 3-6 ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir da wirklich diskutieren werden. Hat der Platz 6 da vielleicht eine Chance, den Favoriten rauszukegeln?
Hast du denn, aber da muss ich mal einmal kurz einhaken, ich finde nämlich den Einwurf ganz gut, da beschäftigt sich wahrscheinlich keiner in Deutschland mit, ne? Was ist denn Dirk Funks Forderung an die Deutsche Volleyballliga? Ein Vierer, ein Halbfinale der Playoffs und dann Best of 7 oder was ist deine Forderung?
Best of 7 ist eine schöne Sache. Also manche finden es dann fast schon wieder zu langweilig. Es führt im Zweifel auch immer dazu, je mehr Spiele, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich der Favorit durchsetzt. Von daher könnte man fast sagen, es gab ja auch da jetzt die Änderung, dass es im Halbfinale zumindest Best of 5 gibt. Und nicht nur Best of 3, was ja schon mal in der ersten Runde, klar, in Best of 3, wenn du das erste Spiel irgendwie gewinnst, kannst du meinetwegen sagen, vielleicht hat der Außenseiter auch eine Chance. Ich glaube, jeder von uns hat in seiner Hallenkarriere auch schon mal erlebt, dass du gegen ein wesentlich schlechteres Team einfach mal verlierst.
Ja.
Das kann passieren. aktiv sehen wir es dann leider doch nicht und von daher wäre ich da beim Volleyball ein Fan von. Solange die Liga so klein ist, anderen und mit irgendwie einem Freilos, das haben wir schon mal thematisiert, auch beim Beachvolleyball bin ich gar kein Fan von. Also für mich ist die erste Runde, es wäre hart für die Fünfer- und die Sechser-Teams, die sich es auch im Zweifel dann einfach manchmal verdient hätten, aber ja, also ein direktes Halbfinale wäre vielleicht gar nicht so sinnlos.
Das ist mal echt eine Ansage, finde ich gut. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich gehe da sogar fast mit. An der Stelle, oh, jetzt muss ich einmal kurz einmachen. Meine Schwester hat natürlich Feedback zur ersten Episode gegeben. Die Olympiasiegerin hat gesprochen und hat gesagt, wir sind zu nett zueinander, wir stimmen uns zu oft.
das wird sich noch ergeben.
Ja, wir müssen uns irgendwelche Themen suchen, wo wir mal, oder vielleicht ein bisschen mutiger werden, eins von beiden. Schauen wir mal. Also das ist die Kritik von meiner Schwester. An der Stelle lieben Gruß. Schön, dass sie es übrigens hört, finde ich, muss ich auch mal sagen. Dann würde ich sagen, so wie ich das verstanden habe, fange ich mal an und hake 1 gegen 8, Stuttgart gegen Wiesbaden mit einem klaren 2-0 ab. Einsprüche?
Ich habe ein 2-1. Tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja, hast du das gewürfelt oder was?
Nein, ich habe das nicht gewürfelt, sondern ich habe ein bisschen die letzten Spiele von Wiesbaden mir angeguckt und da haben die mit Dresden und Schwerin schon zwei Teams von oben geschlagen. Vielleicht reicht das, um ein bisschen Motivation und Schwung mit in die Playoffs mit reinzunehmen. Und so wie Dirk gesagt hat, schaffen sie es vielleicht, das erste Spiel sogar zu gewinnen. Und dann hätten sie zwei Chancen. Ich sag 2-1. Warum denn nicht?
Finde ich spannend. Also, wenn wir mal auf die Ergebnisse gucken im direkten Matchup, das Hinspiel ging sogar relativ knapp nur an Stuttgart. 3-2, erstes Saisonspiel, wobei, ich glaube, das war so ein richtig klassischer Fehlstart in die Saison einfach. Neues Team, neue Spielerin, vielleicht noch nicht ganz eingespielt. Und dann im Rückspiel haben wir dann doch ein sehr, sehr klares 3-0 gesehen. Für mich reicht es nicht für einen Spielgewinn von Wiesbaden, weil ich Stuttgart einfach zu stark sehe. Zu konstant in der Breite. Und dann eine Spielerin möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Wir werden ja wahrscheinlich auch nochmal auf die nächsten Runden kommen und wie es dann Richtung Halbfinale, Finale aussehen könnte. Und das ist für mich die Diagonalspielerin von Stuttgart. Und jeder, der sie noch nicht spielen sehen hat, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Im Pokalfinale durfte ich sie das erste Mal live erleben. Da hatte sie nicht ihren besten Tag, aber ist eine absolute Rakete. Crystal Rivers, wirklich wie ein Flummi, springt die da auf dem Feld rum. Haut auch ganz gerne mal auf so 3,25 ab, was für eine Frau wirklich eine mehr als amtliche Höhe ist. Also spektakulär. Auch leicht unorthodox bei ihren Lösungsfindungen und ihren Schlägen, aber eine wahnsinnig gute Spielerin. Und ich glaube gerade dieser Punkt, Stuttgart ist in der Breite definitiv besser und hat dann mit Crystal Rivers für mich diese eine Spielerin, die einfach, ja, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die beste Spielerin auf dem Feld sein wird. Und ich glaube nicht, dass Wiesbaden da was gegenstellen kann.
Ja, also Daniel, der Einzige, der dann 2-1 hat, aber am Ende zieht Stuttgart ins Halbfinale ein. Bei Schwerin gegen Münster sehen wir das alle so mit einem 2-0.
Ja. Ja? 2-0 bei mir auch notiert.
Ja, schade für Münster, aber historisch ja einer, also muss ich einfach sagen, der nächste Verein aus meiner Heimatstadt hier und irgendwie dazu, ja, jahrelang in der Jugend gegen die gespielt, aber gegen Schwerin wird es dann nicht reichen. Ja, Dresden gegen Aachen, 3-6.
Würde ich aber gerne nochmal, bevor wir Münster jetzt komplett abhaken und wirklich ins Limbo da wirklich schicken für die nächste Saison erstmal, muss man einfach mal positiv erwähnen, aber eigentlich auch den Hauptgrund erwähnen, warum es nicht reichen wird. Und das ist eigentlich eine Positiv-Story. Wir sehen jetzt bei Münster aufgrund der Verletzung von ja Nationalspielerin Wanjak, die sich ja leider das Kreuzband gerissen hat, sehen wir ja also wirklich wahnsinnig junge Spielerinnen da aktuell auf dem Feld. Und um es mal namentlich zu erwähnen, Luisa Keller mit 17 Jahren und eine Lina Alsmeier, die mit 18 Jahren einfach mal auf Platz 4 in der Scorerliste landet im Damenbereich. Also ist wirklich Wahnsinn. Aber ich glaube, da muss man nicht groß drum herum reden, mit solchen Spielerinnen als Hauptangreifern wirst du es in den Playoffs und dann in einem gegnerischen Team, was natürlich um Denise Hanke, um Jennifer Gertis aufgestellt wird, da wird es dann nicht reichen. Also da sehe ich dann auch nicht über eine potenzielle Three-Game-Series einfach die Konstanz, dass es da wirklich reichen könnte, auch nur für ein Spiel.
Hey, aber man muss dazu sagen, Münster, mutiger Umbruch, ja, auch notgedrungen zum Teil, aber vielleicht kommt da jetzt so eine goldene Generation wieder ran und das ja, für mich wünschenswert, weil irgendwie regional verbunden, aber am Ende Schwerin zu stark. Ja.
Definitiv. Also auch nochmal wirklich, wenn wir auch später kommen, Pokalfinale Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Da werden wir, glaube ich, später nochmal drauf
also, zu sprechen was kommen. Was Denise Hanke da für ein Zuspiel Feuerwerk abgerissen hat und für mich ist sie doch in jedem Matchup immer wieder der X-Faktor. Wenn sie da so spielt und wirklich das zeigt, was sie kann, wird es extrem schwer, diese Mannschaft zu schlagen.
Vor allem hat sie halt um sich herum auch noch Top-Angreifer. Wenn man ins Spielerranking reinguckt, du hast unter den Top 20 hast du drei Spieler von Schwerin drin, sowohl auf Dia und als auch auf Außen. Und da kann sie einfach wunderbar verteilen und so gleichmäßig aufgestellt ist eigentlich keine der anderen Mannschaften in der Liga.
Ja, das befürchte ich auch. Aber dann können wir jetzt gerne zu Dresden gegen Aachen gehen.
Ja, ich war schon wieder ein bisschen hektisch, ich weiß. Entschuldigung, Jungs. Ich bin so aufgeregt, weil bei Dresden-Aachen habe ich jetzt irgendwie, also ich habe da immer noch ein 2-0 für Dresden stehen. erfahrungstechnisch einfach eine solidere Mannschaft in diesen Drucksituationen dann auszukommen, in Aachen selber zu gewinnen für Dresden. Ich habe lange überlegt, muss ich zugeben, ob ich da ein 2-0 für Dresden hinschreibe oder doch nur ein 2-1. Ich bin am Ende beim 2-0 hängen geblieben. Aber wirklich mit Mühe und Not habe ich da die 0 hingeschrieben, sagen wir es mal so. Ja, ich bin gespannt. Also das wird eine spannende Serie auf jeden Fall.
Witzig, dass du es ansprichst mit dem Heimrecht, weil Aachen gegen Dresden in Dresden gewonnen hat.
Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja.
Und umgekehrt Dresden entspannt 3-0 in Aachen gewonnen hat. Ich habe ein 2-1 hier wieder stehen, auch aufgrund so ein bisschen der Vorgeschichte. Sehe aber Dresden auch vorne, weil sie einfach seit Mitte der Saison stabil auf Platz 3 stehen. Und Aachen, wenn man so will, eher einen Abwärtstrend von ein, zwei Plätzen da verzeichnet hat.
Der baut den Trend mit ein. Das finde ich gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, so geht da jeder einzeln an seine Sache ran. Finde ich gut. Ja.
Die personifizierte Excel-Tabelle. Sehr schön. Ja, also die Aachener Halle kann schon wirklich eine Festung sein. Ich war auch schon ein paar Mal da und was da an Stimmung generiert wird, muss man auch sagen, Lob auf jeden Fall an die Aachener Fans. Im Hinspiel hat es nicht so wirklich gereicht. Da gab es nämlich eine satte 3-0-Klatsche. Im Rückspiel dann eher überraschend, dass sie in Dresden da wirklich, noch ein 3-2 irgendwie erkämpft haben, was ja sehr positiv zu sehen ist. Aber auch da wird es, glaube ich, einfach nicht reichen. Da fehlt mir ein bisschen die Angriffskraft. Aachen, sehr gute Annahmemannschaft, gerade so mit dieser holländischen Annahmeachse ist ja auch ganz spannend, wirklich da komplett holländisch vertreten, gerade um die starke Libera Kirsten Knipp, aber so ein bisschen im Angriff dann im Vergleich zu Leuten, die wir dann da wirklich in Dresden sehen und auch mit einer extrem erfahrenen Zuspielerin im Gegensatz zu einer jungen und guten Zuspielerin in Denis Imudo, aber da sehen wir dann einfach eine Marin Apels, inzwischen glaube ich von Römer und einfach mit ja vielen guten Angreifern, Lena Stiekrott Nationalspielerin, Maria Sigura, Nicola Radosava natürlich einfach, da sehe ich viel mehr Feuerkraft. Und für mich da dann der Grund, glaube ich, warum es da auch deutlich reicht. Und ich bin auch beim 2-0.
Feuerkraft, auch ein schönes Wort im Viertelfinale der Damen. Das ist, gefällt mir gut. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum Matchup 4 gegen 5. Ne? Und ich glaube, da gehen die Diskussionen los. Also ich habe da ein 2-1 für Phil Spiewak, Freunde. Ich würde jetzt erstmal ohne Begründung hören, was ihr da stehen habt.
Hab ein 2-0 für Phil Spiewak sogar da stehen.
Ui, der Dirk, der schüttelt mit dem Kopf ein bisschen, oder was?
Ich bin auch da bei mit dem einzigen Upset und sage, dass Phil Spiewak das Ding 2-1 gewinnen wird. Gründe folgen gleich.
Ja, erstmal hat Phil Spiewak die beiden Hauptrundenspiele gewonnen.
Ja,
das
ja.
ist jetzt nicht zu wegzudiskutieren, das ist Fakt. Ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft hat irgendwie mehr Erfahrung und mehr Klasse, dann wenn es drauf ankommt. Das ist so, wäre für mich die Sache. Klar, sie müssen einen Auswärtssieg holen, das ist auch Fakt, weil Potsdam an 4 gesetzt ist und demnach müssen sie einmal in Potsdam gewinnen, das ist ganz klar. Jetzt kann man auch sagen, Potsdam hat das letzte Spiel gegen Stuttgart gewonnen. Ich habe da mal in die Aufstellung geguckt und habe dann auch gesehen, dass Stuttgart da massiv durchgewechselt hat. Also habe ich dem letzten Sieg jetzt in der Hauptrunde auch nicht so die große Aufmerksamkeit geschenkt, weil Stuttgart schon Erster war und dann mal was ausprobiert hat. So war es auch nachher dann in dem Bericht zu lesen.
Zum Beispiel auch komplett eigentlich ohne Crystal Rivers gespielt.
Ja, so. Und dann haben wir ja gerade schon gesagt, ist diese Mannschaft einfach ein bisschen schlechter dann so, ne? Muss man dazu sagen. Ja, und jetzt bin ich deswegen bei Phil Spiewak, muss ich ganz klar sagen, 2-1. Das ist so, ja, es wird ist aber eine richtig heiße Serie.
Das denke ich auch. Also ja. Ist definitiv auf Augenhöhe. Und für mich ist es eine Frage der Volleyballphilosophie. Was vertraust du eher? Weil wir sehen da extrem unterschiedliche Mannschaften. Also in Phil Spiewak eher eine ausgeglichene Mannschaft, die über die Breite kommt. Und in Potsdam sehen wir das komplette Gegenstück. Und da einfach nur mal als Fun Fact, wir haben eben schon mal so ein bisschen die Scorerliste erwähnt. Platz 3, wie gesagt, Crystal Rivers, 294 Punkte jetzt in der Hauptrunde. Platz 2, der aktuell so ein bisschen Shootingstar auch der deutschen Volleyballszene, Kimberley Drevniok, eine sehr schöne Entwicklung gemacht und hat nur ein bisschen das Problem, dass Luisa Lippmann auch diagonal spielt und die dann vielleicht mal auf außen umlernen müsste, um da noch einen Platz frei zu machen, aber sehr, sehr schön. Aber dann auf Platz 1 haben wir nämlich die Hauptangreiferin von Potsdam, Linkshänderin, Diagonalspielerin, 29 Jahre aus Serbien, Marta Dripa. Ich hoffe, ich werde ihrem Namen annähernd gerecht und das einfach mal 433 Punkte. Satte 133 Punkte mehr als jeder andere in dieser Scheißliga. Das ist wirklich Wahnsinn und dementsprechend ist ja klar, was in Potsdam passiert. Da geht im Zweifel jeder Ball hin und da muss auch auf der Ball hingehen, weil Potsdam hat die drittschlechteste Annahme in der kompletten Liga. Also im Zweifel wird der Ball irgendwie hoch auf diagonal auf die Linkshänderin geschossen und dann wird er geguckt, was passiert. Aber gerade diesen beiden Punkte hegen für mich eine große Gefahr. Also Potsdam bringt für mich die Gefahr mit, wenn es da nicht läuft und wenn auch die Hauptangreifer nicht drin ist und die Annahme wackelt, dann kann es richtig in die Hose gehen. Und deswegen sehe ich über die drei Spiele da vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, Kontinuität und bin dann knapp bei Vilsbiburg.
Weil man immer so eine osteuropäische, ich glaube eine Serbin ist es, ne, die Diagonalspielerin. Ja. Ah, das, da muss man auch immer, wenn die Bock hat, so eine osteuropäische,
ja, die kann das Spiel entscheiden.
Schnauze, das ist definitiv so. Ja. Da, zu ihrem witziger Funfact, ich habe ja jetzt letztens den A-Trainer-Lehrgang hinter mich gebracht und dort haben wir über Abwehr und dass der Diagonalspieler auch immer mehr verteidigen muss und da immer mehr, dass es immer wichtiger wird als Element, während das vor ein paar Jahren noch gar nicht der Fall war. Gab es so ein paar Fail-Videos von dieser Dame, die verweigert Abwehr komplett. Also die hat sich, glaube ich, in ihren Vertrag reinschreiben lassen. Ich bin Diagonalspieler, ich bin dafür da, dass ich mit meiner linken Hand einen Punkt mache. Vielleicht mache ich auch noch einen Block.
Das macht sie,
keine Frage.
Vielleicht aber auch, weil sie sagt, ich bin hier die Hauptangreiferin, die anderen machen eh keine Punkte. Es lohnt überhaupt nicht, dass ich den Ball abwehre. Ich muss den dann auf jeden Fall wieder kriegen.
Wenn sie auf dem Boden liegen würde, lässt sie komplett weg. Ja, aber es gibt echt so ein paar Finten, also Zuspielfinte, auch eine dilettantisch schlechte vom Gegner. Ich weiß nicht, welche Zuspielerin das war. Aber der Ball tickt vor ihr auf und sie nimmt den wie so ein Basketballer und macht so einen Pass hinterm Rücken weg, einfach zum Ballkind und geht irgendwie hinten wieder auf Position 1, um in der Annahme da zu stehen, beziehungsweise dann hinter der Annahme. Aber das grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Aber wenn das auch noch wegkommt und die Frau richtig Bock hat,
ja, das stimmt.
Trotzdem 2-1 Vilsbiburg.
Aber es ist spannend. Ist so ein bisschen, glaube ich, das Ding, jeder, der jetzt auch mal ein bisschen Nationalmannschaft geguckt hat und da auch mal der serbischen Nationalmannschaft zugeguckt hat, das ist ja schon eher Tendenz Männervolleyball bei denen.
Ja.
Da wird viel hart geschlagen und da ist der Ball im Zweifel auch nach dem ersten Angelschlag tot. Ja, und dann rechnet halt so eine gute Marta einfach nicht damit, dass der Ball wiederkommt. Also vielleicht berechtigt, vielleicht muss sie da ein bisschen dran arbeiten. Mit 29 hat sie da auch noch ein paar Jahre, um da dran arbeiten zu können. Aber ich bin sehr gespannt. Also die Frau kann das Spiel entscheiden, aber sie kann natürlich auch der Hauptgrund sein, warum es am Ende nicht reicht.
Ja, und nehmen wir mal an, die verletzt sich, dann ist es
dann ist der Ofen
dann
aus.
Ist vorbei.
Dann sehe ich es,
ja, dann
sehe ich es nicht
Feierabend. Mehr. Ja gut, dann haben wir also Halbfinals Stuttgart-Vilsbiburg und Dresden-Schwerin, wenn ich das jetzt richtig mitgeschrieben habe. Und die haben wir alle. Ne?
Ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, steht allerdings bei den Halbfinals Losung drin.
Ja, das ist ja eine tolle Sache, die wir jetzt mal bei der Volleyball-Bundesliga mal nachfragen
Cut.
Können.
Cut. Nee, ja,
da brauchen wir keinen Cut
hier gerade weiter.
Da bleiben
Halbfinale,
wir drauf.
Halbfinale 1 gegen 4, los, vorbei.
Was ist das denn für ein Blödsinn? Nee, das kann ja gar nicht sein.
Ja, oder ich bin zu doof, das zu lesen. Nee, Halbfinale Playoff 1 gegen 4, 2 gegen 3.
Das wäre es ja noch, wenn er zugelost wird und
also,
wir sehen im Halbfinale Schwerin gegen
Daniel
Stuttgart.
Daniel Wernitz ist nicht vorbereitet. So.
Das steht los.
Ja. Aber das Schöne an so einem Podcast ist, da kann man einfach mal, also es ist jetzt einfach online, dass Daniel Wernitz nicht vorbereitet ist. Ne? Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das finde ich schön.
Ja, oder er kann nicht gerade auslesen. Er hat nur losgesehen und denkt, okay, da wird gelost. Da wird losgezogen.
Ja. Mhm, aber wenn wir jetzt auf die Matchups gehen und die dann, wie gesagt, so lauten sollten, dass wir am Ende Schwerin gegen Dresden sehen und Stuttgart gegen Vilsbiburg, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir, wenn überhaupt, nur über Schwerin Dresden reden müssen, oder?
Ja, über das Matchup müssen wir auf jeden Fall mehr reden. Ich habe bei Stuttgart-Vilsbiburg kein klares 3-0,
sondern
ich habe da schon noch ein 3-1. Ein Spiel läuft da weg, vielleicht bei 2-0 Führung, irgendwie sowas. Also deswegen, ich will nicht sagen, ich habe gewürfelt, aber ich sehe da kein klares 3-0. So, aber am Ende wird sich Stuttgart da durchsetzen und ich glaube, da sind wir uns dann auch alle einig, oder?
Ja, bin ich bei dir. Vilsbiburg, um den Trend wieder mit reinzubringen, für mich einen deutlichen Aufwärtstrend. Aber da ist Stuttgart dann doch gleichmäßiger aufgestellt und hat halt mit der starken Diagonalspielerin dann, glaube ich, letztlich den längeren Hebel und wird das über maximal 5 Spiele auf jeden Fall nach Haus fahren.
Ja. Also das wäre der einzige Kritikpunkt, dass man jetzt Stuttgart vorwerfen muss, dass sie im zumindest zweitwichtigsten Spiel der Saison eben im Pokalfinale nicht ihre stärkste Leistung gezeigt haben. Da waren sie, glaube ich, klar unter ihren Möglichkeiten. Aber wir reden jetzt ja, wie gesagt, von einer Best-of-Five-Serie. Und da wird sich dann die Konstanz, denke ich mal, auch durchsetzen. Ein Spiel, meinetwegen, aber ich glaube, Stuttgart nimmt den Wind mit. Und die haben ja auch gezeigt, jetzt vor allen Dingen in der Hauptrunde, dass sie sehr, sehr konstant waren. Die stärkste Saison wahrscheinlich seit Jahren gespielt. Auch jetzt mit dem Viertelfinaleinzug in der Champions League. War ja auch historisch für Stuttgart. Und ich denke, das nehmen sie mit. Und in dem Halbfinale sehen wir noch nicht die Herausforderung. Nee, das wird dann leider das Finale sein. Und ob das, wie erwartet, Schwerin wird oder vielleicht doch Dresden, das frage ich jetzt euch.
Ich möchte mal nicht als Erster hier antworten.
Ja, dann
ich möchte,
leg Daniel vor. Dann leg Daniel vor.
Leg Daniel vor. Ich bin da bei Schwerin. Ich sehe die deutlich, deutlich stärker und stabiler. Auch jetzt eigentlich den kompletten letzten hinteren Saisonverlauf haben die eigentlich bis auf einen Ausrutscher, nenne ich es mal, gegen Wiesbaden eine 11-1 beziehungsweise dann 10-0 Serie hingelegt, Pokalfinale dominiert, die werden auch gegen Dresden gewinnen.
Hast du ein 3-0 oder was?
Ja, machen wir.
3-0. Oha.
3-0.
3-0,
3-0 wirklich abräumen.
3-0
abräumen. Also dann rechnen wir, glaube ich, mit einer sehr, sehr gut aufgelegten Denise Hanke, die da einfach, wie gesagt, wieder ihre Leistung findet und ihre Angreiferin. Und da hat sie ja, haben wir ja schon erwähnt, viele, viele gute, eben wie die gute Kimberley da auf Diagonal oder natürlich da einfach Größen wie eine Jennifer Gertis, die, wenn sie, glaube ich, eins ist, dann ist sie einfach verdammt konstant, nimmt immer gut an und wird auch im Angriff wenig falsch machen.
Ich glaube, die hat die ganze Hauptrunde keinen eigenen Fehler gemacht, oder?
Also man gefühlt ist es so eine Spielerin,
die hat keinen einzigen Eigenfehler gemacht. Ja. Das kann ich mir irgendwie, also mir fällt keiner ein. Zumindest.
Also solange Denise Hanke sich nicht jetzt irgendwie den kleinen Finger bricht, dann sehe ich es auch nicht. Vielleicht ein Spiel, meinetwegen, aber ich sehe da im Zuspiel großen Vorteil, auch natürlich kein Diss gegen Marien Apitz, die auch eine sehr, sehr gute ist. Aber da sehe ich einfach noch den viel größeren Effekt, weil Denise Hanke meiner Meinung nach wie keine zweite ihre Spieler freispielen kann. Also im Pokalfinale Wahnsinn, da gab es mehrfach Situationen an der perfekten Annahme, da hätte sie wirklich den Ball egal wohin stellen können, das wäre ein Einerblock gewesen.
Ja, vor allem mit einer Geschwindigkeit, die halt wirklich nochmal ein gutes Stück schneller ist als das, was die anderen in der Liga spielen. Wie heißt die amerikanische Ausnahme? Mackenzie Adams, auch eine unfassbare variable Spielerin, die hat da im Pokalfinale zum Beispiel auch Meter gemacht. Also ich sehe ein 3-1 für Schwerin, habe ich hier stehen, aufgrund dieser Variabilität, die einfach nicht ausrechenbar ist und dadurch auch nicht zu kontrollieren ist.
Ja. Ich schließe mich beim 3-1 an. Ja, und dann haben wir es und sind beim großen Finale. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Wird es am Ende, trotz des zweiten Platzes, müsste man fast sagen, Schwerin noch so ein bisschen der Favoritenrolle eigentlich in so einem hypothetischen Finale? Kann man drüber streiten? Oder schafft Stuttgart endlich mal wieder den großen Wurf? Oder überhaupt den großen Wurf?
Boah. Da können wir jetzt, glaube ich, zanken, diskutieren oder was auch immer. Ich glaube, das wird auch die Volleyballwelt da draußen spalten. Also das ist echt, erstmal wünscht sich, glaube ich, jeder Volleyballfan da draußen dieses Finale. Auch die Neuauflage vom Pokalfinale, was meiner Meinung nach ein bisschen überraschend so deutlich dann doch weggegangen ist. Da hat Stuttgart ja wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. Ich sage einfach mal mein Ergebnis wieder zuerst. Ich habe ein 3-2 in der Serie für Schwerin dort stehen.
Okay, also auf jeden Fall knapp.
Ja, super und knapp. Also glaub, das wird eine richtig geile Serie. Richtig umkämpft und da wird auch Volleyball Deutschland wirklich Spaß dran haben. Also da bin ich mir sicher.
Ja, wird es genauso knapp bei dir, Daniel? Wen hast du vorne oder siehst du eventuell doch, ist ein bisschen deutlicher?
Ich bin auch relativ sicher, dass das über 5 Spiele gehen wird.
Heimvorteil wäre dann bei Stuttgart. Ist das der entscheidende Faktor oder sehen wir dann im Spiel 5 in Stuttgart den Sieg von Schwerin? Das wäre natürlich auch eine Nummer.
Ja, das ist ja bei mir der Fall. Also ich sehe Schwerin in Stuttgart gewinnen.
Das hat Alex gesehen. Ich tippe es genau andersrum. Ich sage 3-2 Stuttgart und die machen zu Hause das Ding komplett.
Siehst du irgendeinen Auswärtssieg oder siehst du 5 Heimsiege? Das ist jetzt so eine interessante Frage, oder? Weil ich finde natürlich, also muss man auch mal sagen, die Stuttgarter Fans und auch die Schweriner Fans und also die Hallen, das ist schon ein verdammter Vorteil, da zu spielen. Ne? Also das ist ja definitiv, das kann man ja nicht wegreden. 5 Heimsiege wäre natürlich ein Brett, keine Frage. Das kann ich mir nicht vorstellen bei dieser psychologischen Belastung einer Meisterschaft.
Ich glaube 1-1.
Also jeder gibt 1 ab und dann am Ende Stuttgart im 5. Ah, okay.
Ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Schön viel Abwechslung.
Bin vom Ergebnis her auch bei Daniel. Also man kann vielleicht sagen, gerade auch coachingmäßig, ich meine, viele sehen nun mal bei Schwerin den vielleicht besten Coach in der Damenserie, der vielleicht auch nochmal sich da so reinfuchst mit seinen ganzen technischen Mitteln und mit seinen ganzen Stats und Analysen, die du inzwischen hast als Trainer, dass er sich da wirklich so drauf vorbereitet und nochmal eine stärkere Leistung abliefert, als wir es schon im Pokalfinale gesehen haben. Das wäre eine Ansage. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass Stuttgart viel, viel gelernt hat aus dieser 3-0-Niederlage, dass wir die da ganz anders agieren werden. Ich bin natürlich persönlich auch ein bisschen befangen. Jana Franziska Poll, Nationalspielerin, gute Freundin von mir. Also
daher wird der Weg.
Ja,
okay, habe ich verstanden.
Also Shoutout an sie auf jeden Fall. Liebe Grüße, wenn sie gerade zuhört. Also
auf die Dame folgt uns auf jeden Fall auf Instagram schon, das habe ich festgestellt.
Sehr, sehr schön.
Ja.
Und deswegen hoffe ich es natürlich sehr, sehr für sie. Würde mich da sehr drüber freuen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Spiel in Stuttgart zu sehen. Das wäre sehr schön, wenn ich da mal live vor Ort auch ein bisschen Content dann für unsere Follower dann auch mal ein bisschen präsentieren könnte. Aber ich glaube auch sportlich. Also auch abgesehen von dieser Subjektivität habe ich das irgendwie im Gefühl, dass Stuttgart das schafft. In 5, es wird extrem spannend, aber wie Alex auch, glaube ich, schon meinte, das ist ein Matchup, das wird Werbung für den deutschen Damensport machen.
Ja. Also ich kann noch mal meinen Hauptgrund sagen, warum ich Schwerin vorne habe. Und das war im Pokalfinale heftig, das ist eine Drucksituation, die kennt auch keiner. 12.000 Mann Halle, eine Halle, die man selber nicht kennt, hat man einmal drin trainiert. Also schon eine spezielle Situation. Und ich hatte, wegen meinem A-Trainer war ich ja da und durfte das Spiel beobachten. jetzt
Deutscher.
Ich durfte das Spiel beobachten und meine Aufgabe war, die Trainer zu beobachten. Und da habe ich eklatante Unterschiede festgestellt. Felix Kozlowski einfach wirklich ein Fuchs und natürlich auch aufbrausen und so, aber man hat gemerkt, der hat seine Mannschaft da mehr unter Kontrolle und gefühlt waren die auf so einen Höhepunkt besser vorbereitet. Und so eine Finalserie, auch wenn es Best of Five ist, ich glaube, dass da irgendwann mal so eine Situation entsteht, wo Schwerin dann ruhiger geführt wird, besser geführt wird. Und deswegen gewinnt Schwerin, gerade in so einem fünften Spiel. Das ist der Grund, warum also bei mir Schwerin steht.
Der Coach ist dann doch ein wichtiger Faktor für dich und mit Sicherheit auch nicht unberechtigt.
Ja, definitiv. Also wenn du es beim Pokalfinale gesehen hast, ist es Fakt, wenn Stuttgart gut spielt, dann wird das auch gut sein mit der emotionalen Art, die da von außen kommt und mit den ewig vielen Co-Trainern, die auch viel Input geben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, als dann die Mannschaft nicht so im Flow war, dann lief das so weg. Also da war kein Kapitän an Bord. Und deswegen glaube ich, wenn es dann hart auf hart kommt, Schwerin.
Ja, also die gute Crystal Rivers, die wir jetzt schon mehrfach gelobt haben, ist für mich da auch der X-Faktor. Also sie hat noch nicht eine allzu lange Karriere, sie ist noch sehr jung, hat in der letzten Saison, glaube ich, in Italien überraschend auf einmal alles gewonnen, kommt jetzt nach Deutschland, spielt eine Sensationssaison, ist aber auch im Pokalfinale, könnte man jetzt behaupten, ja, dem Druck nicht so richtig, nicht gewachsen gewesen. Und da hast du dann auch die Reaktion der Mannschaft gesehen. Aber für mich war es so ein bisschen dieses, Crystal selber hat dann auf einmal so diesen Gesichtsausdruck gehabt, wie, ich komme jetzt hier auf einmal nicht mehr durch, was ist denn hier los? So, und dann aber auch die ganze Mannschaft. Du hast gesehen, es gab eine Reaktion darauf von den anderen Spielern, scheiße, das klappt hier gerade nicht mehr. Das, was die ganze Saison super klappt, dass wir im Zweifel da einfach auf der 2 den Punkt machen werden, da klappt hier jetzt auf einmal gerade nicht. Und dann gab es keinen, der die Verantwortung übernommen hat und da eventuell kompensiert hat. Eher das Gegenteil. Wenn wir das nochmal so sehen, dann bin ich wieder ganz klar bei Schwerin. Bloß das glaube ich einfach nicht. Also da sehe ich auch auf den Außenpositionen, unter anderem natürlich von Jana, aber auch.
Oh mein Gott, wie viel Geld zahlt die dir? So viel kann die doch in Stuttgart gar nicht verdienen.
Eine sehr sympathische Dame. Nein, aber deswegen glaube ich. Also wir werden eine wesentlich stärkere Crystal Rivers sehen und das ist schon, glaube ich, ein großer Punkt, warum es erstmal knapper wird und warum es am Ende reichen wird.
Okay, ja, da sind wir da ja zumindest mal unterschiedlich unterwegs. Das ist eigentlich ganz schön. Dann wird sich am Ende, vielleicht hat auch keiner von uns recht, dann können wir den Laden ja auch direkt zumachen.
Aber ja, ich bin übrigens der Meinung, also wir werden uns noch eine eigene Metrik ausdenken müssen, damit wir auch später beim Beach da jetzt nicht irgendwie so halbgare Tipps machen oder später Alex gerecht werden wollen. Wir denken uns ein System aus und dann der am schlechtesten tippt, also wirklich am weitesten von allem weg ist, der darf dann irgendwie bei Instagram, werden wir intern besprechen, irgendeine kleine Bestrafung vorführen.
Oh ja, das ist ein guter.
Denken wir uns irgendwas aus und dann gibt's dann
Video. Vielleicht habe ich da einen guten Draht zu einem Kölner Kostümhersteller.
Wo man, munkelt man ja.
Vielleicht können die anderen beiden dann einfach für den Loser unserer Runde ein Kostüm.
Und dann wird das ein richtig schöner Walk of Shame irgendwie. Ja. Einlaufen Timmendorf oder sowas. Das wäre
ja. Oder mindestens ein Instagram-Post oder sowas muss in dem Kostüm dann standesgemäß
das kriegen wir hin.
Rausgehen.
Ja. Ja, das hört sich doch super an. Dann sind wir durch tatsächlich erstmal, was die Damen angeht und haben schon gut was abgerissen, auf jeden Fall an der Länge. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen, damit wir mit allem durchkommen und nicht da später hier bei 2,5 Stunden sind. Das könnte dann doch vielleicht ein bisschen lang sein. Also gehen wir rüber zu den Männern.
Oh, an der Stelle muss ich kurz einwerfen, das Feedback von manchen Leuten, die gesagt haben, die 85 Minuten vom letzten Mal sind zu lang. Leute, es gibt da auch eine Pausetaste. Also Leute, die 40 Minuten zur Arbeit fahren, die können morgens Pause drücken und auf der Rückfahrt einfach die zweite Hälfte hören.
Ja, aber, so eine zweite Halbzeit in anderen
vielleicht
Sportarten.
Fahren die ja nicht zurück. Die fahren immer nur zur Arbeit hin.
Und dann geht das nicht.
Ja, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube, viele unserer Hörer sind wahrscheinlich auch Leute, die gerade zum ersten Mal überhaupt Podcasts konsumieren. Viele vielleicht auch vorher das noch gar nicht gemacht haben. Und da muss man sich erstmal reingrooven. Also ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt, ey, Podcast kannst du immer hören, sei es beim Abwasch, sei es irgendwie beim Aufräumen, sei es beim Autofahren oder es gibt immer eine Möglichkeit. Und es gibt eben die besagte Pausetaste. Und ich kenne es aus meinem eigenen Podcast. Die wirklich treuesten Fans werden dir immer rückmelden, ey, ich nehme auch liebend gerne 3 Stunden, ne? Also Hauptsache nicht zu kurz, lang geht immer und von daher machen wir uns da keine Sorgen. Und springen jetzt zu den Männern.
Wir springen zu den Männern und da haben wir die Viertelfinalpaarung. Friedrichshafen die Hauptrunde gewonnen, Friedrichshafen also an 1, Haching an 2, dann Berlin an 3, Lüneburg an 4, Frankfurt an 5 und den Rest zähle ich schon gar nicht mehr auf, glaube ich. Nein, wir haben Düren an 6, Herrsching an 7 und Bühl an 8, um das jetzt noch zu vervollständigen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da musst du eigentlich bis Düren, also wenn man in die Tabelle reinguckt, musst du schon gucken, Düren mit 41 Punkten ist da 42, 45 an den nächsten beiden schon nah dran. Und dann kommt halt der Cut auf 7, 8 mit 27 und 24 Punkten.
Gut, dann reden wir also über Friedrichshafen und Haching erst ab dem Halbfinale. Wie seht ihr das?
Ja, das können wir wirklich machen. Da sparen wir Zeit ein und springen direkt ins 3-6-Matchup. Und ich glaube, wir haben es jetzt bei Alex schon ein bisschen geteasert bekommen. Ich glaube, er sieht das sehr, sehr klar an Berlin gehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Und ich glaube, auch Daniel, hat man eben schon bei der Reaktion gemerkt, hat da ein bisschen mehr Sorgen. Und ich finde, es gibt da schon valide Gründe, warum man die Serie eng sehen kann. Und ich habe auch vorhin ein bisschen mit Thomas Kotschian, auch da, liebe Grüße gehen raus, ein kleines bisschen geschrieben und ihn nochmal gefragt, so, ey, was rechnet ihr euch aus? Und berechtigterweise sagt er, ja, wir gehen selbstlos in die Serie und da ist definitiv was drin. Das war seine Aussage und das kann man aber auch in der Hauptrunde sehen, weil wir sehen letztendlich, dass Düren 3-2 in Berlin gewinnt in der Hinrunde und zu Hause zwar verliert, aber nach einer 2-0-Führung und auch nach einer Führung im dritten Satz. Also da das Spiel wirklich aus der Hand gegeben hat, aber da kann man schon mal erkennen, es ist irgendwie ein Matchup, was denen liegt. Da gibt's aber zwei große Faktoren. Ist es das, was Düren so stark macht, nämlich gerade diese Zuspieler-Diagonal-Kombo? Ich glaube, es gibt kaum Kombinationen wie den guten Sebastian Gewert und Thomas Kotschian, die so harmonieren und so wichtig sein können im Spiel. Haben wir, glaube ich, schon wirklich sehr oft gesehen. Also extrem schön zu sehen. Auch Tomasz spielt eine wahnsinnig gute Saison. Also für seine erste Saison in Düren macht er das sehr, sehr gut. Und in Berlin ist es eher andersrum. Hat Berlin diese riesen Upset noch? Weil man muss klar sagen, Platz 3, Riesenenttäuschung. Riesenenttäuschung. Und es war bisher eine schwache Saison. Und da gibt's einige Faktoren. Ich meine, wir sehen jetzt einen neuen Zuspieler. Wir sehen Jan Zimmermann, der eigentlich als Nationalspieler da eine große Rolle spielen sollte, der jetzt mehr oder weniger aussortiert wurde. Wir sehen jetzt auf einmal einen 34-jährigen Russen, der 2012 Olympiasieger war, der jetzt da das Heft in der Hand hat. Und auch einen Benjamin Patch, der als der eigentlich Shootingstar, Superstar, mein Gott, der Mann schlägt auf 370 ab. Also hat das Potenzial, wirklich mal so ein richtiger, richtiger Superstar in der Volleyballszene zu sein. Bisher auch noch gar nicht eingeschlagen. Und das sind halt die Faktoren, wenn du mir jetzt sagst, ein Ben Patch spielt in den Playoffs das, was er kann, was wir auch in der Nationalmannschaft in den USA oft genug gesehen haben. Und wir sehen dann einfach einen Zuspieler, der alles schon gesehen hat, jede einzelne Situation. Und Berlin macht den Schritt nach vorne. Dann wird es wahrscheinlich eng. Aber ob das passiert, ist die große Frage. Und so rechne ich mir auch für Düren was aus.
Ja. Ja, was heißt das? Habt ihr Düren vorne oder was?
Also ich will es noch nicht spoilern. Ich übergebe es erstmal an Daniel und will mal seine Meinung hören. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel so ein bisschen genau in der Mitte liegt.
Ja, also ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, dass da für Düren auf jeden Fall was drin ist. Berlin, so wie du es eigentlich gesagt hast, gerade am Saisonanfang nicht das, was sie eigentlich abliefern wollten, haben aber jetzt hinten raus, glaube ich, bis auf die Niederlage gegen Friedrichshafen in der Liga 14 Spiele in Folge gewonnen, was eine amtliche Serie ist. Und aber gerade mit Blick auf die Topscorer, bei Düren hast du mit Sebastian Gewert den, der die Liga da auch anführt. Hast dann mit Roman Saus, übrigens einen ehemaligen Spielkollegen.
Stimmt, haben Kollegen wir schon mal miteinander mitgespielt im Wuppertal.
Schön. Damals, 2010 in Wuppertal.
Ganz genau.
Starke Entwicklung, die Roman daher gemacht hat. Und
ich wollte gerade sagen, Jahre jetzt hättet ihr das euch so vorgestellt, damals schon?
Ja.
Also, was da
in
steckt?
Also der war in der Mannschaft deutlich eigentlich der stärkste Spieler. Der stabilste und der stärkste Spieler mit dem meisten Potenzial und
jetzt vor allem auch jung und willig. Also das ist wirklich ein guter Junge gewesen. Der hat das Herz am rechten Fleck, der kann arbeiten und das war klar, dass der, wenn der halbwegs gesund bleibt, seinen Weg gehen wird. Und jetzt ist er so der Spieler genau, den ich früher auch in ihm gesehen habe. Das klingt jetzt ein bisschen altersweise, aber nee, wirklich, da war ich mir ziemlich sicher, dass der seinen Weg gehen wird, ja. An der Stelle auch einen lieben Gruß, falls er uns zuhört. Der müsste eigentlich mittlerweile Deutsch können, solange er schon spielt. Ne? Also.
das hoffe ich, das sollten wir auf jeden Fall mal rausfinden.
Wenn nicht, muss der Thomas Kotschian immer an die Hand nehmen und mal ein paar Deutschstunden beibringen. So.
Genau, das denke ich
auch. Ja, komm, jetzt sag doch mal einen Tipp. Los, komm. Nicht lang schnacken.
Ja, ich war mit meiner Ausführung noch gar nicht fertig.
Oder ja, komm, sag jetzt einen Tipp, ich bin aufgeregt. Los. Ja,
2-1 Berlin.
Oh, okay.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Sie setzen sich nach ihrem Aufwärtstrend durch.
Also für mich gibt es nur ein Szenario, wie Düren gewinnen kann und das ist kein 2-1, das ist ein 2-0.
Ja,
das ist die große Überraschung, dass sie Spiel 1 in Berlin gewinnen werden, so wie sie es schon mal gemacht haben und dann Spiel 2 zu Hause da einfach dahin bringen. Und das sage ich nicht nur, weil der gute Tomasz uns zu genau diesem zweiten Spiel eingeladen hat und wir haben es bei Alex noch nicht abgeglichen mit seinem Schedule, aber zumindest das Daniel und ich wird man gesagt, da, glaube ich, sehen.
Das sollte
auch da
funktionieren.
Werden wir von berichten und wenn Alex Zeit hat, ist er auch mit dabei, werden wir uns das angucken und ich glaube, das wird ein schönes Spiel und ja, wie gesagt, also ich traue dem Braten noch nicht so richtig bei Berlin, also diese ganze Rotiererei wirklich mit einem 3 Gestirn als auf der Zuspielposition, wo auch immer wieder noch gewechselt wird und auch ständig auf den Diagonalen, dass du mit Kyle Russell einen völlig überqualifizierten zweiten Diagonalen eigentlich hast,
ja, das
der auch zu Recht sich da einfach die Position gegen einen USA-Nationalspieler, der auch da ganz gerne mal schon mal Stamm gespielt hat, sich da jeder gekämpft hat. Und ja, sowas kann Unruhe in der Mannschaft bringen. Ich glaube, das wissen wir alle. Und ich weiß es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass Berlin die Topleistung in dieser ersten Runde abliefert. Mich würde es nicht wundern, wenn Berlin das rausgrindet, dass wir sie eventuell auch im Finale sehen. Oder dass sie den Titel holen können. Das würde mich alles nicht wundern. Aber jetzt in Runde 1, in der Three-Game-Series, sehe ich die große Gefahr, dass ihnen da einfach ein Ausrutscher passiert in Spiel 1. Und dann wird es verdammt schwer in Düren.
Ah, okay. Ah, okay. Also ich habe ein 2-0 für Berlin hier stehen.
Okay.
Ich nenne da zwei Gründe, und zwar sind das Nationalitäten. Ich nenne da einen russischen Zuspieler, ja, der, wie gesagt, alles gesehen hat und jetzt auch mit den Jungs eingespielt ist. Und ich nenne da verdammt nochmal Amis, die Hauptangriffslast tragen. Und Amis, wenn es drauf ankommt, das sind die Jungs. Und das sind auch die Jungs in deiner Sportart, die nehmen den Money-Shot, die geben Gas. Das ist nun mal so. Und ich glaube, klar haben die viel Druck in Berlin, aber am Ende, das sind Leute, die haben WM-Medaillen gewonnen. Das sind Leute, die haben Olympiasiege geholt. Das setzt sich am Ende durch. Entschuldigung.
Und du hast Berlin da halt vier Angreifer, die aktuell auf gleichem Niveau.
Ja, selbst wenn da einer ausfällt, dieser Russe, das ist eine Bereicherung für die Liga. Und unabhängig davon, ob der jetzt Mitte 30 ist oder nicht, der kann den Unterschied schon gewaltig machen. Und der wird schon wissen, in welcher Spielsituation er wen einsetzt. So, und das wird auch, also unabhängig ob der Trainer jetzt die Mannschaft da im Griff hat, weil das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo man sich da in Berlin drüber lange drüber diskutieren kann. Die werden für die Playoffs, werden die kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, aber ist doch schön, haben wir mal ein unterschiedliches Viertelfinale hier getippt, Jungs.
Ne? Ja, und dann gehen wir weiter zu dem nächsten Duell, was ja eigentlich natürlich logischerweise knapp werden müsste, weil das sind vom Tabellenplatz Platz 4 und 5, da waren auch wenig Punkte dazwischen. Lüneburg hat es letztendlich geschafft, sich da den Heimvorteil zu erkämpfen. Nach einer etwas schwächeren und auch überraschend schwachen Saison der letzten Saison hat Lüneburg sich wieder gefangen. Ihre Neuzugänge, die sie einfach immer wieder rausgraben und die einfach immer wieder einschlagen. Also ja, Shoutouts gehen daraus an Stefan Hübner und
seine Scouting-Maschine. Und
seine Scouting, ich wollte gerade sagen, also allgemein, was da noch im Scouting-Team ist. Da gibt es auch noch einen wichtigen Faktor, so ein gewisser Vater von einem Spieler macht da, glaube ich, einen ganz guten Job, da im Ami-Bereich die besten College-Spieler immer wieder zu holen. Aber das ist es. Also ich wähle Lüneburg, ich sehe Lüneburg vorne, das auch sportlich, nicht nur, weil Lüneburg mein Geburtsort ist und mich da ein bisschen was verbindet.
Ach was,
also,
das wusste ich ja gar nicht.
Ich meine, wir sind ja Teil Bündnis 1,90, die Hünen, deswegen ergibt sich auch, dass ich
wusste, da kommt
dass
irgendwie
ich die
Brücke zu den Lünehünen.
Dass ich die Lünehünen natürlich unterstütze, als Hüne selbst, was soll man da machen, und als Lüneburger, ja, ich sehe sie vorne und ich sehe sie aber auch sportlich vorne. Also mir gefällt da einfach sehr viel bei Lüneburg, auch da im Pokalfinale war es irgendwie letztendlich überraschend deutlich und deswegen vielleicht auch enttäuschend, aber sie haben in Satz 1 auch gut gegengehalten. Mir gefällt die Mannschaft. Also ich liebe den Mittelblock von Lüneburg, also mit für mich der geilste in der kompletten Liga, mit Schlien und jetzt natürlich mit dem großen Talent Max Baxpöhler, der da auch in der Nationalmannschaft, glaube ich, uns viel Freude machen wird in den nächsten Jahren. Also ich sehe da den Vorteil für Lüneburg.
Ja, ich habe Lüneburg auch auf dem 2-1. Also du hast jetzt viele Gründe angemerkt, die ich hätte jetzt auch nennen können. Ein wichtiger Punkt, ich habe das Gefühl, Lüneburg ist ein bisschen galliger auf die ganze Sache. Ich will Frankfurt jetzt nicht so eine Söldnertruppe anprangern, das will ich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass Lüneburg jetzt richtig auf die Playoffs steigert. Die haben jetzt auch für ihr Projekt selber, die haben die Halle in Lüneburg genehmigt gekriegt, die ziehen, okay, für die Playoffs muss man dazu sagen, ziehen sie um in die CU-Arena nach Hamburg. Das heißt, dieser Vorteil dieser Gellersen-Hölle, wie sie ja genannt wird, dieser kleine Schuhkarton fällt ein bisschen weg. Aber trotzdem gewinnen sie beide Heimspiele, sage ich, und deswegen 2-1 Lüneburg, unter anderem aufgrund dessen, dass die galliger sind und Frankfurt so ein bisschen ja satt wirkt, ohne was gegessen zu haben, möchte ich mal sagen.
Oha, okay.
Ich bleib meiner Trendanalyse treu. Und dahingehend hat, Lüneburg nicht unbedingt einen erfolgreichen Monat März hinter sich, mit knappen Siegen nur. 3-2 Siegen gegen Gießen und was war das andere, lass mir jetzt nicht lügen, gegen Herrsching. Daneben zwei Niederlagen noch gegen Berlin und Friedrichshafen. Aber Frankfurt demgegenüber 4 Siege letzten Spiele. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen positiven Flow mitnehmen und ich habe 2-1 Frankfurt da stehen.
Spannend. Also ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen die Parallele machen. Gut, bei Münster war es eben ganz extrem, aber Thema Erfahrung wird ein Faktor werden bei Frankfurt. Wir sehen sehr, sehr viele unerfahrene, naja, vielleicht nur bedingt in manchen Fällen, aber erstmal sehr, sehr junge Spieler. Also ein Tobias Krieg mit 20 Jahren da im Mittelblock, ein Moritz Karliczek, der, glaube ich, die Riesenstory ist, also im männlichen Bereich vielleicht der Shootingstar der Liga und auch ja, im deutschen Bereich mit, ja, also wirklich mit 22 Jahren, aktuell der MVP der Liga mit 7 Goldmedaillen. Ein Adam Kotschian ist auch erst 23 als Zuspieler. Wir haben Julian Zenger auf der Libero-Position mit 21 Jahren. Ist das dann kein Faktor? Also meinst du, die Jungs in den einzelnen Beispielen sind dann so stabil, dass da die vermeintlich geringe Erfahrung kein Problem ist gegen Lüneburg?
Ich glaube, dass sie durch den Erfolg jetzt hinten raus in der Liga einfach so gallig sind, wie wir es jetzt schon ein, zwei Mal thematisiert haben, dass sie trotz ihrer jungen Jahre das aufs Parkett bringen, weil die da einfach Bock drauf haben. Und es sind ja auch ein, zwei erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Sebastian Schwarz, in der Mannschaft drin, die dem Ganzen, glaube ich, den nötigen Halt geben können und ja, vielleicht auch die nötige Erfahrung etwas weiterreichen können, um dann auch in so wichtigen Spielen nochmal abzuliefern.
Dann müssen wir gleich wieder ein bisschen umdenken, weil Alex und ich haben Lüneburg vorne, du hast Frankfurt, müssen wir mal ein bisschen schauen und dann gucken wir jetzt aufs Halbfinale. Und da sehen wir dann eben, können wir direkt mit anfangen, Friedrichshafen gegen Lüneburg oder Frankfurt. Und auch da, ich glaube, egal wer es wird und auch wenn mir die Lünehühn wirklich am Herzen liegen, wir haben es jetzt zweimal gesehen und auch am Ende der Saison jetzt beim letzten Spiel, Lüneburg macht ein super Spiel gegen Friedrichshafen, verliert 3-1, die sind halt einfach besser und das ist der Punkt, die sind halt einfach besser. Und im Halbfinale reden wir über eine Best-of-Five-Serie, da wird sich Qualität durchsetzen und da ist der Qualitätsunterschied. Es liegt nicht daran, dass Lüneburg nicht gut genug ist oder Frankfurt nicht gut genug ist, sondern weil Friedrichshafen einfach so brutal gut und vor allen Dingen auch so brutal konstant ist. Also ich glaube, mit dieser Achse Zuspiel, Annahme, mit einfach einem Sossenheimer und mit einem Protopsaltis, die einfach da so viel Stabilität reinbringen, wirklich unfassbar variabel, auch im Angriff sind beide, in der Annahme eh eine Bank.
Da hast du den Libero noch gar nicht genannt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Der ist nicht so variabel im Angriff, Freunde.
Ja, gut, das stimmt. Also der wird im Zweifel dann vielleicht, ja gut, der wird auch manchmal angespielt, aber da haben wir eine brutale Annahme, wir haben gute Angriffslösungen, wir haben auf der Diagonalposition 2 Leute bei Friedrichshafen, auch die kannst du austauschen, die sind beide gut und dann auch nochmal dazu, das ist, fand ich auch im Pokalfinale nochmal, man vergisst dann auch immer wieder, man sieht diese spektakulären Außen mit ihren Lösungen und dann hast du eigentlich mehr oder weniger verpasst, dass ein Philipp Collin in der Mitte 100% gespielt hat.
Ja, genau, 100%.
Dass er einfach jeden Scheißpunkt auf den Boden bringt. Also unfassbare Effizienz. Und das macht Friedrichshafen für mich so stark. Ich kann es auch schon mal spoilern, für mich geht kein Weg an Friedrichshafen vorbei in dieser Saison. Egal gegen wen, von daher steht mein Finale auch schon mal fest. Aber übergeben wir es erstmal an euch.
Ja, ich bin bei dir. Also Friedrichshafen schlägt 3-0 Lüneburg. Ich kann auch einen Punkt auch anführen, der auch für mich im Pokalfinale auch einen ganz großen Unterschied gemacht hat. Das sind die beiden Hybridaufschläger, die beiden Außenangreifer, der ja. Grieche und der Sossenheimer. Ist halt sau schwierig, wenn du einen Annahmespieler drüben hast, der gerne im oberen Zuspiel annimmt und ja, die Leute werfen sich einen Topspin-Aufschlag an, um das jetzt auch mal für alle Laien zu erklären und machen dann einen Flatteraufschlag draus und dann muss der halt gebaggert werden und da war die Annahme dann zu schlecht und wenn du dann gegen dieses Blockabwehrkonstrukt von Friedrichshafen spielst aus einer Highball-Situation, dann wird es halt sau anstrengend. Selbst wenn du die gut löst, du musst dich jedes Mal bemühen, um überhaupt mal einen Ball auf den Boden zu kriegen und einen Punkt zu machen oder immer nur einen zweiten oder einen dritten Versuch gehen. Ich glaube, das reicht in keinem Spiel. Vor allem nicht, weil Lüneburg halt in die große Halle umzieht und deswegen Friedrichshafen auch da keine Probleme haben wird. Und deswegen 3-0 Lüneburg. Würdest du dich dagegen Frankfurt anschließen, Daniel?
Ja, ich sehe Friedrichshafen da genauso vorne. Ich traue Frankfurt allerdings zu, wenn sie es geschafft haben, sich gegen Lüneburg durchzusetzen, dann gegen Friedrichshafen zumindest ein Spiel zu holen. Sie haben in der Liga ein Spiel auch nur knapp verloren mit 2-3 gegen Friedrichshafen. Daher traue ich denen auch zu, dass sie einen Sieg holen. Selbst ein 3-2 würde ja entsprechend die Punkte reinbringen.
Ja gut, dann sehen wir da ein Spiel. Ich natürlich für meine Lünehühn sehe auch immer ein Spiel an Lüneburg gehen. Das haben sie, glaube ich, gezeigt, dass sie das irgendwie im Tank haben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein Auswärtsspiel ist. Also gerade, weil ich den Heimvorteil auch nicht so stark sehe inzwischen bei Lüneburg, dass ich mir vorstellen kann, dass sie vielleicht in Friedrichshafen in dieser Wahnsinnskulisse, in der ich übrigens auch schon mal spielen durfte. Fun Fact, ich habe vor zwei Zuschauern, vor original zwei Zuschauern.
In der ZF-Arena gespielt?
Ja, habe ich gespielt. Damals in der dritten Liga gegen die dritte Mannschaft dann quasi in Friedrichshafen. Ja. Haben da tierisch einen auf den Arsch bekommen. Ich habe einfach nur die ganze Zeit gestaunt und wie so junge Kinder haben wir alle versucht, einen Ball an die Decke zu baggern, was für mich unmöglich war, weil diese Decke einfach gefühlte 80 Meter hoch ist. Also unfassbar. Danach durften wir uns noch Lüneburg gegen Friedrichshafen dann Erste Liga angucken. War abgesehen von der, ich glaube, 3-0-Niederlage in 30 Minuten, war das ein sehr schöner Trip, der mir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, stark. So hat auch jeder schon mal in der berühmt-berüchtigsten Halle hier gespielt. Das ist, schon, das ist ganz interessant.
Ja, und dann wechseln wir zu dem Team, was wir jetzt bisher sträflich vernachlässigt haben. Und das sind die Alpenvolleys Haching, die ja Platz 2 beschreibt es, glaube ich, schon mal, eine brutale Saison gespielt haben, die auch durchaus gefährlich sind. Nicht gefährlich genug für Friedrichshafen, aber ich glaube zu gefährlich für den potenziellen Gegner. Also bei mir ist es, wie gesagt, Düren und nicht Berlin. Ich bin gespannt, wie ihr gleich die Berlin-Haching-Serie seht, weil die könnte dann potenziell sehr offen sehen. Ich traue auch Düren da irgendwie was zu. Aber bei Haching ist es für mich ein Mann, und da sind wir wieder bei dem Russen, 20 Jahre alt, eine absolute Granate. Ich weiß nicht, wo sie den schon wieder hergezaubert haben, aber Kirill Kletz, also ein Wahnsinnstyp. Und das ist jemand, wir haben es eben schon gesagt, Prädikat, der kann ein Spiel entscheiden. Also wirklich,
der kann auch eine Serie entscheiden.
Der kann eine Serie entscheiden, ja. Und für mich, ja, ist er da ein wichtiger Faktor. Wird interessant, mal so einen Kletz dann im direkten Duell gegen so einen Ben Patch zu sehen. Wer da spektakulärer und wer da konstanter die Bälle da auf den Boden prügelt.
Aber also spektakulär wird es dann auf jeden Fall. Ja? Also, davon können wir ausgehen. Ja, ich habe, wie gesagt, du hast jetzt also Düren, hast du denen ein Spiel gegeben? Oder wie, sag mal deinen Tipp, komm, Haching gegen Düren.
Ich glaube, es ist was drin, auch gegen Haching, bloß die Serie gegen Berlin wird auch echt Kräfte gelassen haben, da wirklich, da werden ein paar Kölner fehlen vielleicht schon und dann sehe ich es nicht mehr ganz. Also bei Haching-Düren gehe ich dann mit ein bisschen Bauchschmerzen auf ein 3-1 für Haching.
Okay, ja. Also ich habe ja Berlin-Haching zu bewerten, ja. Und genauso würde ich es auch sagen, ich nenne Berlin da wieder vorne mit einem 3-1. Ich habe es gerade schon mal gesagt und das ist meine Argumentation auch hier. Du hast gerade gesagt, klar, Ausnahmespieler, wie alt war er, 20? Oder ist er 20? Das wird in so einer ersten Halbfinalserie mit Spielen in der Max-Schmeling-Halle, auch wenn man Heimrecht hat, also dreimal Heimrecht hätte theoretisch in der Best-of-Five-Serie, wird das nicht reichen. Ich sehe Berlin sogar 3-1 vorne gegen Haching.
Okay.
Ja.
Ja, ich bin auch definitiv bei Berlin, aber ich schwanke so ein bisschen zwischen ein und zwei Spielen, was Haching gewinnt. Ja, ich glaube, das geht auch über 5 Spiele.
Ah, und Berlin 3-2. Gewinnt dann in Haching das Auswärtsspiel?
Ja, okay. Müssen sie sich schon... müssen sich verdienen.
Der Money Shot halt.
Viele Spieler, die, glaube ich, alles schon erlebt haben. Wir haben den Zuspieler erwähnt, wir haben Ben Patch erwähnt, der inzwischen auch wirklich auf absolutem Weltklasseniveau, weil eben Nationalmannschaft da viele große Turniere oft natürlich weit gekommen mit den USA. Ja, sind einige Spieler bei, die, glaube ich, schon wesentlich schlimmere Situationen gemeistert haben als jetzt so ein Game 5 in Haching.
Ja, das stimmt. Dann haben wir ja.
Dann sind wir beim großen Finale.
Sind wir bei unterschiedlichen Finals.
Ich habe es eben schon gespoilert. Für mich geht's an Friedrichshafen, auch wenn Berlin die bei mir schon raus sind, was ich ja eben schon gesagt habe, natürlich das Potenzial haben, wenn sie alles abrufen, da auf jeden Fall Friedrichshafen zu ärgern, aber ich bin gespannt, was ihr sagt, aber ich denke mal, wir sind uns einig und werden jetzt mal Friedrichshafen den Titel hier zumindest podcast-technisch schon mal zuschieben.
Ja, also ich schließe mich da zu 100% an. 100% meint 3-1. Also ich glaube nicht, dass Friedrichshafen die Serie 3-0 gewinnen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber mit dem Heimrecht da unten in der ZF-Arena, Berlin wird ein Heimspiel gewinnen. Sie haben in der Vergangenheit natürlich auch schon ganz oft in Friedrichshafen gewonnen, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber nein, die Mannschaft am Ende, vielleicht liegt es dann an der Führung der Mannschaft, der Trainer spielt da eine wichtige Rolle, ich glaube, Vital wird dann ja nach der Saison auch aufhören, nochmal mit einem Titel, das wird die Mannschaft ihm gönnen, da ist der Trainer richtig gallig drauf, weil dieser Mann ist ja wirklich Volleyball besessen und verrückt im positiven Sinne. Und ich glaube, dass das unter anderem auch den Ausschlag gibt, dass es dann 3-1 für Friedrichshafen wird und da die Meisterschaft wechselt, ja, so muss man es ja sagen.
Ja, dem habe ich an sich nichts hinzuzufügen. Die eine Niederlage, die Berlin in den letzten 14 Spielen da abbekommen hat, war Friedrichshafen.
So.
Mit einem, man muss fast sagen, entspannten 3-0 mit 75-61.
Das riecht deutlich. Ja.
Das ist solide auf dem, ja, auf dem Niveau. Und deswegen ebenso 3-1 Friedrichshafen.
Ja, dann an der Stelle können wir der VBL ausrichten, dass wir die Playoffs gar nicht mehr spielen müssen. Die Tickets können zurückgegeben werden. Die Meisterschaften sind vergeben. Und wir sind uns bei den Männern zumindest einig, dass es Friedrichshafen wird. Bei den Frauen waren wir uns nicht ganz so einig, aber...
Aber vielleicht spielen wir die Spiele einfach doch, weil es vielleicht ganz spannend zu sehen ist, wie es sich dahin entwickelt.
Ja, das Problem ist halt, wenn es nicht so läuft, dann geht es hinten raus, geht es an unseren Stuhl hier.
Es wird sich zeigen, ja, wie viel Ahnung haben hier so drei Primär-Beachvolleyballer, dann wirklich Ahnung von der Halle. Also es wird spannend. Eure Rückmeldung wollen wir natürlich auch hören. Also lasst uns das gerne mal wissen in einer Nachricht, was ihr so tippt. Oder falls ihr das komplett anders seht, lasst uns das natürlich gerne wissen. Auf Facebook und auf Instagram erreicht man uns selbstverständlich. Sind wir gespannt.
Dann mal gucken, ob der Herr Walkenhorst seinen Spitznamen Orakles von früher überhaupt noch tragen darf.
Ja, stimmt. Ich hatte früher diesen Orakles. Ich hatte da so Killing Streets dabei, die waren echt da. Da habe ich viele Tipps am Stück richtig gehabt. Ja, ja.
Sagen wir's allerdings mal so. Waren wir da im Thema Beachvolleyball.
Ja.
Und mal gucken.
Guck mal, da bauen wir doch eine Brücke.
Also oder? Ich war heute schon komplett im Nostradamus-Modus und ich habe auch überlegt, die Titel, wir müssen ja im Zeitgeist bleiben, irgendwie so, wir nennen die Nostradamus seinen Uronkel oder so, dann sind wir auf jeden Fall voll aktuell bei den Kids dabei. Da ob die jetzt unsere Hauptzielgruppe sind, das ist die nächste Frage, aber werden wir mal schauen. Gut, dann haben wir das abgehakt, fand ich sehr schön, also das erste Mal wirklich ein Hauptblock Hallenvolleyball, das wird euch wie gesagt auch in den nächsten Wochen und Monaten hier erwarten, wir werden immer mal wieder, wenn es natürlich die Themen gibt, auch in den Hallenvolleyball eintauchen, aber jetzt wollen wir wieder zu der absoluten Leidenschaft zurückkehren und das ist der Beachvolleyball. Und bevor wir da jetzt tippen und gucken, wer da in Timmendorf meiner Meinung nach und natürlich auch eurer Meinung nach da im Finale stehen wird, wer das Überraschungsteam ist, das machen wir gleich. Und jetzt kommt erstmal die große Premiere von unserer neuen Rubrik. Und zwar, wie gesagt, waren gefordert Beach-Tipps vom Profi. Und da wir hier einen haben, der einer der ganz wenigen in Deutschland ist, der sich wirklich Vollprofi im Bereich Beachvolleyball nennen darf, nämlich Alex, hat der seine eigene kleine Rubrik bekommen und ich lasse einfach mit den Einspieler laufen und dann gucken wir, was hier gleich passiert.
Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann als Leistung wieder raus.
Was können wir beim Namen? Das ist scheiße.
Beach-Tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst.
Sehr schön. Was man in seinen Körper reintut, das kommt irgendwann dann auch wieder als Leistung daraus. Da kann man viel reininterpretieren, das habe ich mit dem Einspieler, glaube ich, gemacht. Aber ja, in genau die Richtung soll es gehen. Also Ernährungstipps für den Beachvolleyball vom Profi oder vielleicht was ganz anderes. Genau das wird euch in dieser Rubrik erwarten. Und dann gebe ich doch das Wort einfach mal direkt weiter an den Mann, der das hier managt. Also Alex, dein erster Beach-Tipp an unsere Community. Wir sind, glaube ich, alle sowas von gespannt.
Vorher muss ich einmal fragen, wo hast du denn den zweiten Abschnitt da ausgegraben? Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Wo gibt es denn im Internet so ein Zitat
von? Ich glaube, das war aus dem Darknet. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher.
Das glaube ich aber auch.
Ja. Wenn man bei YouTube mal so Alex Walkenhorst eingibt, und es gibt da auch so einen gewissen YouTube-Kanal, Walkenhorst-Winter,
ganz genau,
nennt er sich. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal ein Abo dalassen und dann mal schauen, was Alex da bisher für einen Content da gelassen hat. Da konnte man so schöne Schnipsel finden. Finde ich auch schön, dass dein Partner Sven hier jetzt seinen ersten Auftritt bekommen hat. Ob der jetzt so schmeichelnd ist, das müssen wir mit ihm vielleicht mal irgendwann bereden oder vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Ja, ich ziehe mir heute Abend auf jeden Fall nochmal alle Videos in dem YouTube-Channel rein, um gut zu gucken, wann ich das gesagt habe und vor allem in welchem Zusammenhang. Aber gut. Ja,
und vor allen Dingen, was der Dirk dann noch ausgraben könnte.
Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen zensieren und löschen. Das könnte natürlich sein.
Wir haben
noch
Material für die nächsten Rubriken.
Alles gegen mich verwendet.
Aber bleiben wir erstmal bei der ersten. Also wie gesagt, Beach-Tipps vom Profi. Alex, was kannst du uns heute erzählen?
Ich habe heute so mein Steckenpferd, worüber ich mich auch selber so ein bisschen definiere, das ist das Zuspiel genommen als Hauptrubrik und da auch aufgrund dessen, dass ich ja Camps und Trainings für Amateurvolleyballer ausrichte, plus das Wissen habe, dass man an demselben Punkt auch als Profi weiterarbeitet, möchte ich bitte zur Annäherung im Zuspiel was sagen. Ja, okay. Und unabhängig davon, ob es drin oder draußen ist, ich habe da immer einen Satz, die Annäherung muss kleinstschrittig sein. Und man muss spätmöglichst da sein. Ja? Wenn man das noch verfeinern möchte, ist, man kann sich großschrittig annähern, aber kleinstschrittig ankommen. Ja? Und man kann früh in der Nähe sein, aber man muss spätmöglichst am Ort des Zuspiels sein. Habe ich jetzt natürlich so in diese Sätze verschachtelt, die sich über die Jahre so bei mir festgenagelt haben. Waren die verständlich für dich, Dirk? Das ist ja jetzt so, kann man ja eigentlich schön fragen. So.
Also ich bin ja jetzt auch kein kompletter Laie, muss ich ja mal zu meiner Verteidigung sagen. Und ich glaube, in meinem Niveau, wenn ich eine Qualität habe, ist das im Beach sogar ein relativ sauberes Zuspiel, würde ich behaupten. Also ich weiß jetzt nicht, Daniel hat mich schon mal zuspielen sehen. Ja, also wie gesagt, rechne mal für mein Niveau. Da ist das, glaube ich, schon ganz ordentlich. Aber nee, das ist natürlich der große Punkt. Also ich glaube, was jetzt erstmal viele sehen, ist genau beide Extreme. Entweder jemand, der sich gar nicht bewegt.
Ja.
Und deswegen scheiße zum Zuspiel steht und dann halt nicht sagt, okay, den muss ich jetzt baggern, sondern nee, ich nehme jetzt meine Arme, die sind jetzt halt komplett hier rechts von der Schulter oder hinter der Schulter oder vor meiner Achse sonst wo. Und dann
ihr müsst euch dabei immer vorstellen, wenn Dirk sowas erzählt, dann bewegen sich die Arme genauso über den Raum. Wir müssen irgendwann mal so eine Kamera müssen wir mal einbauen, dass wir sowas auch mal zeigen können.
Ja, müssen wir machen. Voller Körpereinsatz hier im Podcast. Ja. Nein, oder ja, was ich gut nachvollziehen kann, was glaube ich ein wichtiger Hint ist. Ja. Dass man eben nicht dann wirklich einfach dann sieht, okay, hier ist jetzt der Ball, ich stehe jetzt schon perfekt und ich bin jetzt schon im Gedanken bei meinen Fingern und konzentriere mich komplett drauf, sondern dass diese kleinen Mikroanpassungen da wirklich noch wichtig sind.
Mikroanpassungen, schönes Wort. Das gefällt mir sehr gut. Das werde ich noch mit aufnehmen.
Das ist, glaube ich, was viele vernachlässigen. Also wenn du wirklich sagst, ich möchte ein Zuspiel perfektionieren. Und das habe ich jetzt so als wichtigsten Punkt da aus deinem.
Genau, man kann das jetzt nochmal so ein bisschen bisschen strukturierter auffassen. Also ich sehe, dass der Ball nicht zu mir kommt, meistens die Annahmesituation, und ich bewege mich großschrittig, schnellstmöglich, aber nicht sprintend, ja, in eine neutrale Position. Die Annahme kommt ungefähr dahin, wo ich sie erwarte. Und umso näher ich an diesen antizipierten Zuspieler rankomme, umso kleinschrittiger werde ich. Und ich kann auch schon früh in dieser Nähe sein, aber bitte nicht in diesen Gedanken verfallen, jetzt stehe ich perfekt und die Beine einfrieren. In dem Moment passiert irgendwas. In der Halle, also Indoor, lässt sich das manchmal noch verschmerzen. Outdoor werdet ihr dafür eiskalt bestraft. Also selbst wenn es eine leichte Situation ist, eure Annäherung mit den Beinen, und wenn es Mikroschritte sind unten, und das können wirklich nur Zentimeter sein, macht die bitte. Das ist auch so ein kleiner Hinweis an Daniel, der ist dann manchmal auch so ein bisschen in die Fußfaulheit rein. Steht ein bisschen zu früh, der liebe Herr, wenn ich das aus der letzten Saison so im Kopf habe. Der guckt gerade ganz böse.
Jetzt bin ich gespannt. Ja.
Ich guck so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, ich grundsätzlich, ich bin alles andere als fußfaul.
Das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt,
nein, das hast du nicht gesagt, aber wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich ist es das, was mir dann auch so ein bisschen die Probleme bereitet, dass ich relativ flott unterwegs bin und dann eigentlich zu früh am Ort des Geschehens bin und dann zu früh da stehe. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man sich einmal so entschieden hat.
Passt schon, ja. So.
Hier ist jetzt der Zuspielort und dann ist der Ball halt noch 2-3 Meter Flugweg unterwegs. Und er bewegt sich auch nur 5-6 Zentimeter nach vorne oder hinten, dann macht das einfach einen Ausschlag darüber, ob ich genau in meiner trainierten Bewegung den Ball genau in Achse spielen kann oder ob ich halt in irgendeiner Form noch eine Ausgleichsbewegung machen muss mit dem Körper, um den Ball oben richtig in Position zu kriegen. Und diese Körperbewegung muss ich danach auch wieder mit meinen Händen mit dem Zuspiel ausgleichen. Und das sind alles Störfaktoren, die ich im Zuspiel nicht gebrauchen kann. Und wenn ich da halt diese fleißigen Schritte mache und am Ende diese letzten 2-3, man kann es ja fast Trippelschritte nennen, zum Zuspiel mache, kann ich dafür sorgen, dass ich optimal stehe und genau entlang meiner Ausrichtung zuspielen kann. Umgekehrt, du wirst das kennen, Alex, für den Partner auch hilfreich, wenn der Körper sauber ausgerichtet ist und dem Angreifer eigentlich schon anzeigt, in diese Richtung wird das Zuspiel gehen und man nicht eigentlich erstmal warten muss, okay, da ist das Netz, in die Richtung wird es ungefähr gehen und den Rest muss ich dann nach dem Zuspiel abschätzen, wo ich eigentlich angreifen darf.
Deswegen achtet, Daniel hat das sehr schön erzählt, aber wir sind da einer Meinung, da gucken wir auch diesen Sommer wieder drauf, dass du da nicht zu früh an deiner Position ankommst, ja, da werden wir wieder drauf achten. Entspannt euch und bewegt euch so lange wie möglich und dann ruhige Bewegung ins Ziel und dann hat euer Angreifer auch richtig Spaß mit eurem Zuspiel.
Ja, finde ich schön. War jetzt schon so ein kleiner Advanced-Tipp, würde ich mal fast sagen. Also wenn wir es jetzt mal nochmal ganz runterbrechen, auch im Amateurbereich ist, glaube ich, erstmal der Tipp, bewegt euch überhaupt erstmal.
Ich glaub, definitiv, Bewegung auch, ist immer gut.
Ihr werdet auch feststellen, in den Beachcamps, die ihr natürlich fleißig selber veranstaltet und da als Trainer am Start seid, kriegt man, glaube ich, oft Fragen von Amateuren, wie ist das denn mit dem Zuspiel, zeig mir doch mal die Technik oder wie muss ich jetzt die Finger halten und wie ist jetzt da meine Position ganz genau, richte ich das jetzt noch 10 Grad weiter nach da aus oder nach da, und viel wichtiger ist eigentlich oft die Position zum Ball.
Das, was davor passiert.
Ja, dass Leute das ein bisschen überbewerten. Natürlich ist eine saubere Pritschtechnik elementar wichtig, um guter Zuspieler zu sein und konstant zuzuspielen. Aber wirklich die gute Position zum Ball konstant zu finden, ist, glaube ich, so eines der ganz, ganz großen Key-Elemente, was ein Zuspieler so gut macht. Also schreib dir das in die Löffel und ja, schöne Premiere, fand ich, von deiner neuen kleinen Rubrik, die wir in den nächsten Wochen auch wieder regelmäßig dabei haben werden. Also ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich glaube, da gehen mir die Themen nicht auf. Oh, keine Sorge, fallen mir noch ein, zwei Sachen dazu ein. Ja.
Ja, und dann haben wir jetzt auch die natürliche Überleitung geschaffen zum Beachvolleyball. Und auch da wollten wir, wie gesagt, tippen. Ich glaube, wie wir damit anfangen werden, ob Frauen oder Männer, überlasse ich euch einfach wieder. Könnt ihr mal schauen.
Ja, wir
tippen.
Immer noch, Gentlemen, Ladies first.
Machen wir das gut. Fangen wir mit den Frauen an. Und wie gesagt, zwei Kategorien hatten wir uns rausgesucht. Also wir suchen einmal das Finale der deutschen Meisterschaft, also das Finale in Timmendorf. Wir suchen die beiden Teams, die da stehen werden. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und dann nochmal eine Kategorie, das Überraschungsteam der Saison. Wie wir das jetzt individuell auslegen, müssen wir, glaube ich, auch vielleicht nochmal erklären. Ob es eine Überraschung ist, wenn du Ranglistenplatz 4 zum Beispiel bist, ich gucke da wen an, und dann im Finale landest in Timmendorf, ob das schon reicht oder ob du als Überraschungsteam vielleicht eher ein bisschen weiter unten angesiedelt bist und den großen Sprung machst. Das ist Auslegungssache, aber fangen wir doch erstmal vielleicht mit Timmendorf an. Und ja, wer will vorlegen?
Ich habe in der Halle vorgelegt, ich kann auch gerne so weitermachen, dann bin ich heute immer der Erste.
Dann machen wir
so. Dann kann sich der Daniel immer anschließen, wenn er unvorbereitet ist.
hallo, hier, guck mal, ich weiß, du kannst das auf die Distanz ohne deine Linsen nicht lesen.
Podcast kann man nicht gucken, da muss man zuhören, Daniel. Ich weiß, du bist noch nicht so lange dabei, aber das ist...
Ja, du kannst gucken.
Also, Timmendorf-Finale sollten wir schätzen. Ich habe natürlich auch noch weitergemacht, ich habe auch den deutschen Meister direkt dazu gepackt. wenn das okay für euch ist.
Selbstverständlich.
Ich mache jetzt keine Finalpaarung, es geht ja um den ersten Platz. Ich habe ganz kurz gesagt, einfach nur Ludwig Kosuch gegen Idlinger Laboureur mit dem Sieger Ludwig Kosuch.
Und dabei ist, glaube ich, natürlich die große Überraschung, dass wir da ein Team nicht sehen, was da vielleicht nominell hingehören sollte.
Ja.
Und da reden wir von einem neu formierten Team. Da reden wir natürlich von Julia Sude, die sich als Weltklasse-Spielerin, Weltklasse-Blockerin etabliert hat. Jetzt einen neuen Partner hat, nämlich nicht mehr Chantal Laboureur, sondern Carla Borger. Auch eine extrem erfahrene Spielerin. Du hast da ein Video bei YouTube drüber gemacht. Ich glaube, deine Worte waren damals so paraphrasiert, dass eine Carla Borger dann nochmal ein neues Level freischalten kann in diesem Team.
Special Effects habe ich, glaube ich,
ja, genannt. Genau. Ja, genau. Ja, und die wirklich dann nochmal, also die waren vorher schon brutal stark, waren zwischenzeitlich, glaube ich, Weltranglisten-Erste. Und dass eine Carla Borger die so noch besser machen kann. Was ich daraus lese aus deiner Antwort ist, dass du in Saison 1 da irgendwie noch Stolpersteine siehst. Oder woran liegt es letztendlich, dass wir die beiden nicht im Finale sehen?
Ich sehe einfach Stolpersteine in der Zuverlässigkeit der Frauen, wenn es auf die deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand zugeht. Also das ist so. Ich wünsche mir da eher so ein Szenario, Idlinger Laboureur gegen Borger Sude im Halbfinale mit ein bisschen Zickenkrieg und sowas, weil das ja alles sehr, sehr ja, mit dem Sturm auseinandergegangen ist. Ich glaube, dem widmen wir uns in naher Zukunft auch, weil da kommt man nicht drum herum, die Thematik nochmal aufzurollen. Und ja, ich sehe so ein kratziges Halbfinale mit einem Sieg von Idlinger Laboureur, weil Sandra dann die Ruhe weg hat, Sandra Idlinger. Und am Ende gewinnt einfach Laura Ludwig, weil sie Laura Ludwig ist. So.
Das ist auch meine Erklärung, warum Ludwig Kosuch im Finale stehen werden, weil Laura einfach Maggie auch nochmal ein ganzes Stück stärker machen wird und da den Unterschied machen wird. Deswegen sind die auf jeden Fall im Finale. Ich habe ebenso Idlinger Laboureur im Finale. Einmal, weil ich
Sandra. Ich sage ja, mach nach. Ich hätte es nicht vorher sagen dürfen.
Jeder hat das alles vorher aufgeschrieben.
Ich kann es beweisen, ja.
Ich habe meine Hausaufgaben, ein bisschen Hausaufgaben habe ich gemacht. Einfach, weil Sandra sich die letzten Jahre meiner Meinung nach sehr, sehr stark entwickelt hat und glaube ich mit Chantal jetzt auch noch mal ein Upgrade bekommen hat. Und ich denke, das wird ihr gut tun, wenn sie ihre Entwicklungskurve weiter steigend halten kann, kann das ein sehr starkes Team werden. Und bei Chantal, glaube ich, die ja dafür bekannt ist, dass sie fleißig ist, dass sie arbeiten kann, die wird den Sand jetzt nicht in den Kopf stecken. die wird den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, sondern ich glaube, gerade in Timmendorf, wo man halt mit den anderen Damenteams die Möglichkeit hat, diesen direkten Vergleich zu schaffen und einfach nochmal zu zeigen, vielleicht auch so, wie du es gesagt hast, mit ein bisschen Zickenkrieg. Nein, das war eine dumme Idee von dir, Jule.
Ja.
Und so nach dem Motto, jetzt erst recht werden die ins Finale kommen. Und ob das gegen Laura und Maggie dann reichen wird, da lasse ich nochmal ein Fragezeichen hinter.
Ja, wir sind uns zumindest einig, was ein Team angeht. Und das ist ja eigentlich ein bisschen überraschend fast schon, finde ich, Chantal Laboureur und Sandra Idlinger, die ich auch im Finale habe. Bei mir hat's vielleicht auch so ein bisschen Storyline-Gründe, dass ich ein anderes Finale sehe und ich sehe nämlich genau diesen potenziellen Zickenkrieg.
Im Finale?
Sehe ich im Finale.
Stark, Dirk.
Also das hat bei mir mehrere Gründe. Ich glaube, es wird doch nochmal auffallen, wie scheiße gut deine Schwester einfach war. Also das ist nichts gegen Laura Ludwig.
Das wird auffallen, ja.
Wir wissen alle, wie gut Laura Ludwig ist. Ja. Also die ist über jeden Zweifel erhaben, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, sie wird das wirklich ganz, ganz stark merken, diesen Unterschied zu einfach einer Spielerin, der natürlich die Erfahrung komplett fehlt, weil sie einfach das zweite Jahr als Beachvolleyball spielt. Ich glaube, die können Erfolg haben. Ich glaube auch, dass die beiden auf der World Tour gute Ergebnisse leisten werden. Ich kann mir aber auch super vorstellen, dass sie da unglücklich rausfliegen. Einfach in so einer deutschen Meisterschaft. Dass es da vielleicht noch nicht reicht, dass das Hideout da exklusiv über eine Maggie Kosuch geht und da vielleicht ein bisschen gestruggelt wird und dann geht das mal ganz schnell. Und andersrum sehe ich bei der ebenfalls natürlich neuen Zusammenstellung Carla Borger und Julia Sude, sehe ich es weniger problematisch. Ich glaube, eine Carla, das war dann auch vielleicht schwierig, die hat im letzten Jahr, wenn du sie fragen würdest, mit Sicherheit auch nicht ihr allerbestes Niveau abgerufen.
Nein, ich glaube, das wird sie genauso bestätigen.
Genau. Wenn man mit ihr und spricht, war dann noch in dieser Lage, die dann ein bisschen undankbar ist, eine Spielerin tragen zu müssen, die gerade erst Beachvolleyball lernt.
So. Also die Situation, dann greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor und spoilern auch für das Thema mit den Frauen, für Carla hast du jetzt gut erklärt, letztes Jahr war schon schwierig. Also musste sich auch viel um die Partnerin kümmern und dann vergisst man manchmal sein eigenes Spiel und ich glaube, genau das ist da letztes Jahr passiert.
Und dann haben wir da, finde ich, mit Julia Sude für mich eine Partnerin, da sehe ich wenig Komplikationen am Anfang.
Um die muss man sich nicht kümmern.
Das sind so beides Spielerinnen einfach, die glaube ich, ihre Erfahrung gut zusammen auf den Platz bringen können. Ich finde Julia Sude allgemein wahnsinnig gute Spielerin, also wirklich bringt da, wird auch Stabilität nochmal für Carla reinbringen, ja. Wird viel Komfortsaugen, glaube ich, auf einmal für eine Carla dabei sein, so eine Größe dann neben sich zu haben, und deswegen sehe ich da schon auch in Saison 1 eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Deswegen holen sie am Ende auch den Titel, auch wenn ich einen wirklich echten Kampf von Chantal Lebreur und Sandra Ettlinger erwarte. Also wird, glaube ich, ein geiles Finale. Ich könnte es mir auch über drei Sätze vorstellen, aber am Ende, ja, gewinnt dann die ihre Partnerin verlassen hat in der letzten Saison.
Das wäre natürlich, das könnte man nicht besser schreiben, ne? Und dass wir alle drei Ettlinger Lebreur haben, das ist, Jungs, da nehmen wir uns. Ich dachte, ich bin hier so, bin ein Exot mit dem Tipp, aber ist okay. Finde ich äußerst interessant, und man muss auch einfach mal sagen, jetzt sehr mutig auch von uns, ne? Muss man,
ja.
Da wird schon, ich sehe schon den ersten Shitstorm anrollen jetzt.
Ja, wir vergessen da natürlich ein paar Teams, aber so ist das jetzt strukturiert. Wir können jetzt nicht alle nochmal erwähnen. Die Aufgabe war, das Finale zu tippen. Und dass wir da jetzt zum Beispiel das Team Bieneck-Schneider, die amtierenden deutschen Meister sind, bisher nicht erwähnt haben. Das passiert halt leider mal. Das tut mir auch an der Stelle leid, aber so ist es nun mal. Aber wir wechseln rüber. Und jetzt wird's, glaube ich, spannend. Weil ich bin mir sicher fast, wir werden alle jetzt ein verschiedenes Team nennen. Also würde mich schon sehr wundern, wenn einer das Team hat, was ich jetzt hier habe. Das große Überraschungsteam der deutschen Tour im Damenbereich in der nächsten Saison. Wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich alle verschieden auslegen, aber hau mal raus. Alex, du legst wie immer vor.
Ja, also ich habe Überraschungsteam natürlich erstmal sehr unterschiedlich. Also es ist sau schwierig, jetzt Überraschungsteam zu sagen. Nimmt man jetzt eine 17- und eine 16-Jährige, muss ich zugeben, in dem Altersmetier kenne ich mich auch nicht so gut aus und mag gar nicht über die Qualitäten da urteilen. Deswegen habe ich mich so auf Teams spezialisiert, die... Ja, mit denen man entweder, weil sie neu zusammen sind, oder mit denen man einfach so vielleicht, die man immer nicht so auf dem Plan hat, aber eigentlich immer auf dem Plan haben muss. Und ich schwanke gerade zwischen diesem neuen Duo Behrens Tillmann. Ich kann diese Namen bei den Frauen, merke ich immer wieder, überhaupt nicht. Also Mädels,
hat da mal jemand an euch seine alle draußen, nicht gemacht?
Könnt ihr, ja, die habe ich gemacht, aber jetzt mal ehrlich, also das ist schon schwierig, was die Frauen da dieses Jahr für eine Rotation angeworfen. Mädels, bereitet das ein bisschen länger vor, damit man sich über den Winter an die Namen gewöhnen kann, weil das ist echt hart wird zur Saison hin. Ne? Also Behrens Tillmann, so, jetzt ganz neu zusammen, und aufgrund dessen, dass sie hinter den vier Nationalteams so ein bisschen hinterher laufen, beziehungsweise wenn die vier Nationalteams international gemeldet haben, als fünftes Team nicht spielen dürfen international, werden die auch viel auf der deutschen Tour unterwegs sein und deswegen so wahrscheinlich als das Team gehypt werden, weil sie dann, so wie Sinja zum Beispiel letztes Jahr schon mit Theresa, ja, einfach einen Turniersieg nach dem anderen abräumen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen würde ich die als Überraschungsteam nennen, wenn man das so definiert. Ich habe an zwei noch Gernot Kiesing dahinter geschrieben. Keine Jungspunde, aber man vergisst immer, dass das zwei unfassbar gute Volleyballerinnen sind und die jederzeit meiner Meinung nach auf der deutschen Tour in der Lage sind, da Medaillen einzusammeln. Und deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen, also in der Berichterstattung hinten raus, als ein Überraschungsteam oder Überraschungsfinalist oder so immer mal wieder gelten könnte. So habe ich diese Kategorie definiert, aber ich bin am Ende bei Behrens Tillmann, die da, wenn es ein Tour-Ranking gäbe, deutsche Tour, auf jeden Fall rocken würden. So habe ich das interpretiert.
Bin ich bei dir, dass das durchaus so kommen könnte? Jetzt habe ich mir dann halt die Frage gestellt, wäre das eine Überraschung, wenn es denn ja schon wieder die deutsche Tour rockt? Bin daher bei einem anderen.
Du vergisst, dass es zwei Abwehrspielerinnen sind. Da kommen ja dann kommen so Becker-Schröder-Gesänge hoch und sagen, oh, Team Knirps hat gewonnen. Ja, weil es zwei verdammt gute Volleyballerinnen sind. So, deswegen, ich dachte so an die Berichterstattung, und ich glaube, die Berichterstattung würden dahin führen, dass es als Überraschungsteam durchgeht. Du hast recht, zwei gute Einzelspielerinnen.
Bin aber einen Setzplatz runtergerutscht mit der Wahl meines Teams auf das Team Kürzinger-Schneider.
Oh. Guter Call, ja.
Überraschungsteam, ich weiß nicht, was da passiert. Ich finde, das ist so ein bisschen, das
super
ist so ein bisschen
interessante
Team,
Konstellation.
Super interessant. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, ein bisschen Team Wundertüte. Weil Sarah Schneider letztes Jahr eine super starke Entwicklung gemacht, glaube ich, von irgendwas Ranglistenplatz 11, 12 in der Vorsaison, sich jetzt auf, gut, ich weiß nicht, wo sie mit Annabelen stand, aber jetzt auf jeden Fall auf Rang 5 mit Leonie zusammen. Leonie letztes Jahr ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser deutscher Tour geworfen
worden. Ja, mit dem dezenten Druck, mit einer Olympiaspielerin, Siegerin spielen zu müssen, muss man in dem Moment, dürfen müssen, wie auch immer.
Ja, genau, ja. Ich glaube, beides. Also dürfen und müssen. Ich finde es sehr spannend zu beobachten, wie sich das bei den beiden entwickelt. Also ich glaube, dieser fünfte Platz, den zu halten, wird auf jeden Fall schon mal sehr schwierig. Und ich weiß natürlich nicht, was wie die in Hamburg gearbeitet haben, wie da die Entwicklung war. Das heißt, das wird Aber das ist ein Team, was ich da auf jeden Fall also im Auge habe, was sehr spannend werden könnte.
Wundertüte, wo du dir wünschst, dass sie explodiert. Ja? Okay.
Ja.
Ja, gut.
Da soll ein großes Spielzeug rauskommen.
Ja, okay.
Das ist doch gut. Ja. Dann sehen wir auch Thema Auslegungssache. Die Überraschungsteams laut Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz sind also Platz 4 und 5 der deutschen Rangliste. Ja. Alles klar. Nein, aber man hat natürlich verstanden, wie ihr das meint. Aber ich habe es ein bisschen anders gemacht und bin die Rangliste mal ein bisschen runtergegangen. Und für mich Überraschungsteam, ich hoffe, sie spielen noch zusammen nächste Saison, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber egal, Überraschungsteam wird sein das Team, wo Nina Interwies spielt. Also ich glaube, vielleicht, okay, einige von euch haben sie vielleicht noch nicht spielen sehen und das ist nämlich sehr, sehr schade. Nina Interwies, gefühlte 1,65 klein,
das aber stimmt,
eine
ja,
unfassbar geile Zockerin. Also ich habe sie das erste Mal live gesehen auf Norderney, als sie da überraschend das Turnier gewonnen hat und wo sich wirklich alle gegnerische Teams sowas von die Zähne ausgebissen haben und verzweifelt geworden sind. Da haben sie dann am Anfang geblockt, dann hat sie totgeschottet und gecuttet, dann wurde da teilweise ohne Block gespielt, hat sie trotzdem totgeschottet und gecuttet, auch ohne Block. Und klar, man kann jetzt vielleicht sagen, das ist eine Spielerin, die hat in der letzten Saison, glaube ich, schon viel überrascht und war vielleicht da schon Überraschung, unter anderem auch mit einem starken Platz 5 auf der Techniker Beach Tour in Kühlungsborn, was, glaube ich, die wenigsten erwartet haben. Da könnte man jetzt sagen, ey, die ist klein, komm, das ist jetzt unangenehm, aber wir stellen uns jetzt mal auf die ein und dann wird sie keinen Erfolg mehr haben. Und das sehe ich nicht. Ich glaube, da ist sie zu gut und ich glaube, dass Nina Interwies beweist, wie man im Damenbereich zumindest wirklich mit, ja, relativ wenig Körpergröße trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein kann. Nämlich, dass man unfassbar konstant ist, wenig Fehler macht und ja, du hast halt im Damenbereich, meiner Meinung nach, ist das Blockniveau nicht so stark teilweise.
Das,
da hast
was?
Du halt bei
das was meinst du? Ich habe das Wort gar nicht verstanden.
Okay, wir wissen alle, was wir da meinen.
Ach,
da
du meinst halt die Spielsituation, wo eine Frau vorne am Netz steht und die andere hinten im Feld, die meinst du?
Ja, ja, und okay, wo manchmal die Hände drüber sind, manchmal die Hände nicht drüber sind. Also du hast halt da nicht den Alex Walkenhorst-Block, wo dann eine 1,65 wie es nicht mal vorbeikommt, die wird da immer ihre Lösung finden. Und ja, die haben eine schöne Entwicklung gemacht und ich glaube, Überraschung in dem Sinne, dass sie einige Teams überholen werden davor. Ich sehe sie jetzt nicht in der Top 5 in der nächsten Saison.
Ja, hat der Alex jetzt seiner Schwester eigentlich auch Blockqualitäten abgeschrieben?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, da müssen
wir da können wir jetzt lange drüber diskutieren. Meine Schwester spielt übrigens auch gar nicht mehr. So, davon mal ganz ab. Ja,
aber ich glaube, was wir alle feststellen können, es gibt halt wenige Frauen, die wirklich wie eine Kira Walkenhorst da wirklich einfach mal, ja, Deckel drauf, das Ding ist zu.
Ja.
Das passiert halt einfach nicht, da gibt es gewisse physiologische Gründe für. Trotz der geringen Netzhöhe, aber das ist für mich der Grund. Also ich glaube, sie werden 5, 6 Plätze gut machen können. Wir werden sie safe bei Timmendorf sehen. Das wird nicht knapp werden und das wäre eine schöne Überraschung. Also Shoutouts gehen raus an Nina Interwies. Macht echt Spaß, dir zuzugucken. Also
ich kann das sogar bestätigen. Ich habe sie auch auf Norderney gesehen. Also das war beeindruckend, was sie spielt, die Frau. Ja. Stark. Gute Ausrichtung dieser, ja, finde ich gut von dir, Dirk. Schön. Das macht diese Runde hier auch aus. Ne? Wir gucken da alle in die verschiedenen Sphären und das ist gefällt mir immer mehr, kommt immer mehr raus. Männer.
Stunde 20. Ich glaube, wir sind durch. Also theoretisch hätten wir noch ein, zwei Backup-Themen gehabt, die wir, glaube ich, aber auch alle verlagern können auf die nächste Episode, oder? Also falls ihr jetzt noch unglaublich viel Bock habt, können wir das meinetwegen machen. Aber das wäre jetzt auch eine runde Geschichte, einfach hier zu sagen, komm, war schön und bis zum nächsten Mal, oder? Nein, natürlich. Die hatte ich jetzt mal kurz vergessen. Da siehst du, so genderfreundlich sind wir dann doch wieder. Dass wir die Frauen so in den Fokus setzen, dass ich da sogar jetzt in einer Stunde 20 die Männer einfach mal vergesse. Das ist doch spektakulär, was hier passiert.
Ja, oder du bist einfach so sehr in deinem...
Ich hol mir jetzt erstmal Bier. Also ich brauche ein Getränk. Ich sitze hier seit Tagen auf dem Trockenen. Also fang schon mal an mit den Männertipps und dann gucken wir mal. Wir wollen natürlich alle wissen, was hier mit Alex und unserer Podcast-Beziehung passiert jetzt hier die nächsten Wochen.
Ja. Dirk, wenn du zufällig zwei Getränke findest, macht das gar nichts.
Oh Mann, Jungs, also ich sehe schon, die erste Episode haben wir freitags vormittags aufgenommen, da ging das alles noch besser vonstatten und jetzt sitzen wir hier montags abends in der Lustra-Runde. Der Dirk, der feiert immer noch seinen Aufstieg, aber es sei ihm gegönnt.
Ja, wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir ja auch Montagnacht noch.
Ja, der Dirk hat einfach zu viel Feedback gelesen von den Leuten, die sagten, man kann, das ist zu lang.
Man kann das nicht an einem Stück hören. Ja, und Alex hat gesagt, da gibt es eine Pausetaste.
Genau, ich kann die auch gerne mal in einem YouTube-Tutorial auch mal erklären oder ich stelle euch einen Link zur Verfügung, damit ihr wisst, dass man solche Sachen auch unterbrechen kann. Tut doch nichts zur Sache, der Dirk wollte eine Thematik noch vergessen, nämlich das Timmendorf-Finale der Männer wäre der nächste Punkt und den kommst du nicht drum herum, Dirk, da musst du einen Tipp geben, ob du vorbereitet bist oder nicht. Mein Timmendorf-Finale Männer. Muss ich eigentlich anfangen in der Kategorie?
Ja, wir wollen es alle hören. Wir wollen alle hören, wie du dich schön da selbst reintippst.
Nein, ich sehe Tole Wickler gegen Elas Flügen.
Oha.
Ja, Tole Wickler, weil sie das aktuell beste deutsche Team sind, weil sie auch am Ende der Saison aufgrund dessen, dass es zwei Clemens durch seine Verletzungssorgen, die er früher hatte, und Julius einfach, weil er ein hochintelligenter Typ ist, die werden es hinkriegen, trotz einer langen und auch harten Saison international, die sie definitiv haben werden, zu den deutschen Meisterschaften nochmal Gas zu geben, fit zu sein, und dann wird der dreifache deutsche Meister Clemens Wickler seinen vierten Titel holen und die Titelverteidigung für Tole Wickler wird es wuppen gegen ihr Nationalmannschafts-Duo, mit dem sie immer trainieren. Nils Ehlers wird eine Entwicklung neben Lars Flügen machen, da bin ich mir sicher. Und dann ist es einfach unendlich schwierig, gegen dieses Team Ball auf den Boden zu kriegen. Und ja, deswegen sehe ich die in so einem Timmendorf-Finale. Und dann wird es wirklich schön, weil auch Julius, der wird Trouble haben, gegen die den Ball auf den Boden zu kriegen. Und dann wird das auf jeden Fall ein ansehnliches Matchup. Und da freue ich mich dann jetzt schon drauf. Also gegen eure Erwartungen, ich bin da nicht dabei.
Ja, dann steige ich da an der Stelle direkt ein. Ich habe auch Tole Wickler vorne. Ich sehe auch Tole Wickler als deutschen Meister. Und ich glaube allerdings, so denn Alex diesmal seine Vorrundenspiele und den ganzen Kram ordentlich bestreitet und nicht wieder irgendwo auf dem Weg ins Finale schon gegen Tole Wickler spielen muss, dass Alex, du das mit Sven ins Finale schaffen kannst und glaube ich auch dann ein Team wie Ehlers Flüggen, so ihr die denn dann im Halbfinale bekommen solltet, schlagen kannst.
Ja, vielen Dank. Ne?
ja, du hast gesagt, du irgendwann habe ich dich mal sagen, und du willst aufs Treppchen in Timmendorf. Und so wie du vorhin, sag ich mal, off-record mal hast fallen lassen, das Treppchen ist eigentlich nur eine Stufe, daneben ist links und rechts ein Abgrund.
Ja, zweiter als erster Verlierer, ne? Das ist
also. Ja, deswegen eigentlich ist dein Wunsch ja deutscher Meister.
Da mache ich keinen Hehl draus. Ich würde gerne in meinem Leben deutscher Meister mal werden. Ja, das habe ich schon auch zwei, dreimal vor die Wand gefahren.
Nach zwei Vize-Meistertiteln,
mit erster Verlierer. Auch immer noch ein bisschen, als ich dich in der ersten Episode als den mehrfachen deutschen Vizemeister angekündigt habe. Das hört sich schön an, aber ich glaube, für dich hört sich das nämlich gar nicht so schön an, weil da halt viel Schmerz
noch mit da ist. Das ist unvollständig, ne?
Man hat halt verloren. Das ist leider das Stichwort. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Bei mir muss ich zugeben, würde es jetzt nochmal akut was ändern, ob ich bei so einem potenziellen Meisterschaftstitel feier, ob ich da eingeladen wäre, weil dann kann ich da vielleicht noch was drehen.
Wir machen dann Live-Podcast nach der Siegerehrung oder was?
Ich sehe den Dirk
Alex
sowas Weigel von den Timmendorf.
Anderthalb Promille.
Dann trinke ich auch endlich mal ein Bier. Ja. So, Freunde, nämlich, weil dann ist nämlich Anfang September und dann ist nämlich meine Off-Season und dann wird nämlich auch mal ein alkoholisches
Getränk zu sich genommen. Ich kann dir versprechen, Alex Walkenhorst in Timmendorf mit einem alkoholischen Getränk, sehr unterhaltsam.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Der Throwback Sunday oder? Ja. Naja, also es gibt da so gewisse Gerüchte, die man so über Alex von früher hört, aber mal schauen.
Das sind keine Gerüchte, die stimmen alle. Das ist
Alex anliegt in Timmendorf, so wird die Episode dann heißen. Ich freue mich drauf. Also kommen wir zu meinem Finale und ja, Tole Wickler, da sind wir, ist leider sehr, sehr langweilig, aber das ist nun mal einfach so.
Die sind
also,
einfach verdammt gut.
Die sind einfach
stabil,
gut
das
und
ist so.
Schlechter werden sie im Zweifel nicht, wenn sie gesund bleiben.
Dafür sind natürlich sie noch nicht alt genug, noch lange
so,
nicht.
Das ist das Ding und natürlich bei unseren Tipps rechnen wir perfekte Gesundheit nur mit ein. Wir reden jetzt nicht drüber, ist irgendwer angeschlagen oder zwickt da wieder irgendwo die Schulter oder ist Clemens nicht fit. Wenn die beiden fit sind, werden sie ins Finale kommen.
Ja.
Das ist leider so. Aber ich habe mich auch bewusst, und das tat mir auch ein bisschen weh, gegen meinen, und ich hoffe, dass ich trete euch da jetzt nicht zu nah, gegen meinen Lieblingsspieler auf der Tour tippe, und das ist nämlich ein Lars Flüggen. Und ich tippe leider gegen ihn, ich würde mir das wünschen für ihn, und ich habe aber noch meine gewissen Zweifel, was dieses neue Duo angeht. Da muss ich das wirklich erstmal sehen, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Ich finde, Lars Flüggen ist ein unglaublich geiler Spieler und da gab es lange Jahre Diskussionen. Oh, wenn der vielleicht mal ein bisschen besseren Blocker hätte und da halt ein Böckermann seine Limitationen mitbringt. Aber das ist, glaube ich, wieder dieser klassische Faktor, den wir auch oft im Beachvolleyball sehen. Das hat einfach unfassbar gut gepasst mit den beiden.
Ja, da können wir jetzt, also wenn wir noch drei Stunden Zeit haben, können wir darüber reden.
Das machen wir auch nochmal für ein anderes Thema. Aber das ist halt immer oft so. Höher, schneller, weiter ist im Beachvolleyball auch nicht immer alles. Und nur weil der gute Herr Böckermann da vielleicht nicht am härtesten gehauen hat und nicht der Größte war, heißt das nicht unbedingt, dass er nicht vielleicht der beste Mann neben ihm war. Na gut, der hat seine Prioritäten jetzt verlagert, deswegen kann Lars auch gar nicht mehr mit ihm spielen. Und jetzt haben wir da einen neuen Partner, einen unfassbaren Riesen, muss man einfach mal sagen.
Einen Hünen, der könnte bei uns mitmachen.
Ja. Der kann sich auch mal schön neben Alex stellen und muss sich nicht schlecht fühlen, das ist auch mal eine Neuigkeit. Aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht und deswegen wird der Weg offen und zwar für dich, Alex. Ich glaube, ihr schafft das, aber mit einem Kampf. Ich sehe euch da nicht glatt durchmarschieren. Ich sehe euch da schön ja, auch mal ein Spiel verlieren. Also ich glaube, wir werden auch mal ein Spiel sehen, da wird nicht mehr abgeklatscht, Absatz 2, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, dass das euch dann wirklich zusammenschweißen könnte und zu so einem epischen Run führt. Also wirklich sich da nochmal rauskämpfen, alle schreiben euch schon ab und dann hier die erwartete Enttäuschung oder der Jungspund wird dem Druck da irgendwie nicht standhalten können und dann werdet ihr das rausgrinden und habt meiner Meinung nach im Finale auch eine Chance. Aber wenn ich jetzt tippen muss und ich müsste Geld drauf wetten, auch wenn ich nicht der größte Fan von Sportwetten bin, muss ich auch leider sagen in dem Fall, dass Tole und Wickler für mich die deutschen Meister sind.
Ja, da sind wir uns alle einig, ne? Stark, Jungs.
Wir sind uns einig, wer deutscher Meister wird, wir wissen nur nicht genau, wer verlieren darf.
Ja, ich bin gerade wirklich gerührt, wie sehr ihr mich hier in den Olymp hebt. Vielleicht muss ich aber dann mein Engagement hier im Podcast ein bisschen runterschrauben und noch mehr trainieren jetzt, weil jetzt hat er mich ganz schön unter Druck gesetzt.
Aktuell hast du ja noch eine Entschuldigung, das ist dein schön eingekalkter Fuß, der uns hier entgegenbaumelt. Also ja. Das wäre auch mal ein Instagram-Post.
Ja,
schön wär's,
ich habe heute trotzdem zweimal trainiert, ne? Also ist ja nicht so.
Nee, fleißig ist er trotzdem. Ja. Und ja, welche Teams fleißig sein werden und dementsprechend auch bessere Ergebnisse jetzt einheimsen werden der nächsten Saison. Darüber geht's jetzt. Darum geht's jetzt, die Überraschungsteams. Ich habe hier 3 Teams sogar stehen. Ich werde mich auf 1 dann am Ende einigen müssen, aber das Gute ist ja, dass ihr bisher immer vorlegt und ich noch ein bisschen Zeit habe.
Ich habe auch 3 Teams stehen. Ich lese jetzt einfach mal das vor, was meiner Meinung nach letztes Jahr am meisten hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber nächstes Jahr sich irgendwie sammeln wird und dann die PS auf die Straße bringt. Ich habe da Holler Lückemeier. Die haben letztes Jahr so, ach, der Tim hat aufgehört als deutscher Meister, der macht nicht mehr so viel und der Lars, der ist immer so ein bisschen anfällig wegen Verletzungen und so. Die werden, so wie sie letztes Jahr auch in Timmendorf, werden genau die Siege, die sie machen müssen, werden sie einfahren und dann werden die wirklich eine viel, viel präsentere Saison spielen als letztes Jahr. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Darf ich noch kurz sagen, welche Teams ich da noch stehen hatte?
Wenn ich danach auf genau das eingehen soll?
Ja. Benzin Erdmann und dann habe ich als hottestes Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß es nicht, kann man drüber diskutieren, Team, so war Fretschner noch. Punkt.
Punkt. Ja, vielleicht muss ich da bei Holler Lückemeier einmal reingrätschen, weil ich...
Du hast Informationen?
Ich habe Informationen, ja.
Und okay, dann sage ich Benzin Erdmann. Dann mit derselben Begründung, wohlgemerkt, ja.
So. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich da jetzt spoilere oder ob ich irgendeine Information raushaue, die ich. Also, ich habe sie. Mir wurde nicht gesagt, dass ich das nicht sagen darf. Da wusste
no
man
risk,
noch nicht,
no fun, Daniel. Im Worst Case kannst du dich in einem physischen Kampf immer gegen keinen durchsetzen. Also
doch,
du
gegen Lars würde ich. Okay. Gegen Lars schaffe ich. Meines Wissens spielen die beiden kommenden Sommer nicht. Und okay. Damit wird dein Tipp hinfällig.
Benzin Erdmann, habe ich doch gesagt. Selbe okay, Begründung, Benzin Erdmann, letztes Jahr unter Wert, dieses Jahr besser, Benzin Erdmann.
Ja. So, sollte das stimmen, wünsche ich mir übrigens für Münster, wünsche ich mir Lückemeier-Romund.
Oh, ja.
Das fände ich, ob das dann ein Team für die Saison wird, weiß man nicht. Aber das fände ich schön, wenn die da beiden da in Münster spielen.
Ja.
Papa Romund soll immer mal hier und da auf dem Cup noch spielen.
Ganz
der muss fit bleiben.
Ja.
Falls irgendwo ein Blocker
also
gebraucht
Jan
wird.
Wenn irgendwie langweilig ist, der kann mit mir auch gerne mal so ein A-Plus-Turnier spielen, wenn ihm ganz langweilig ist. Also ich habe gehört, ich brauche Punkte.
Ich habe gerade eine Nachricht von ihm gekriegt, weil wir
anscheinend.
Er hat keinen Bock.
Schwein. Ja, ganz ehrlich, kann ich verstehen. Also Jan, falls du zuhörst, mach dir keinen Stress. Ich gebe dir trotzdem noch die Hand nächstes Mal.
Sehr gut. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinen Überraschungsteams. Das eine sind Böckermann Kaper, die ich
ja,
eigentlich
hab ich auch überlegt.
Ähnlich ausgelegt habe, wie du es vorhin mit Behrens Tillmann gemacht hast. Mhm. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass die auf der deutschen Tour ziemlich rocken werden. Und
ja.
Für Max ist Markus Böckermann definitiv ein Upgrade.
Wegen der Zuspielqualität.
Ja.
Punkt. Ja. Ganz einfach.
Punkt. Ich würde auch in Blockqualität anschließen.
Da muss man gucken, wie stabil Markus noch ist, ob er mitschwanger war oder so, das weiß man noch
ja,
nicht. Aber
ja, das stimmt, aber der wird sein Händchen am Ball nicht verloren
Nein,
haben.
Nein, und in den Basics wird er auf jeden Fall immer noch einen überragenden Job machen, das stimmt.
Ja, ja. Das denke ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich dann regelmäßig, so denn die anderen internationalen Teams alle irgendwo auf der Welt unterwegs sind, dann Fight leisten werden mit Becker Schröder.
Mhm.
Darum, wer jetzt die Vorherrschaft auf der deutschen Tour da an sich reißt. Ja, die sehe ich national auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne. Und ja, international hoffe und wünsche ich mir, dass der Kollege Walkenhorst, der Kollege Walkenhorst Winter oder Hashtag Team Winterwalk, wie wir das irgendwann mal um Weihnachten rumgetauft haben, dass sie international dann doch endlich Fuß fassen und die lang ersehnten guten Ergebnisse da einführen.
Ja, ich habe versucht, Fuß zu fassen, jetzt in Ägypten, was draus geworden? Riesennarbe unterm Fuß, ne? Also läuft bei mir.
Ja, dürfen wir uns, wie gesagt, gerade noch anschauen, so ein bisschen das Endresultat. Sieht schon wieder ganz gut aus, Alex. Also wir machen uns alle Hoffnung. Und dann
so gut, wie ein Fuß halt von unten aussehen kann, ne? Ja.
Ich drücke da auf jeden Fall auch die Daumen und ja, wäre schon eine richtig schöne Überraschung, wenn ihr da auf der World Tour auch gute Ergebnisse machen könntet.
Ich würde mich auch freuen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das, was sie jetzt im Januar gezeigt haben, war schon gar nicht so verkehrt. Und auch gegen Mulsorum, das Team des letzten Sommers, sah das schon sehr, 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 sehr stark aus. Man hat halt gesehen, dass die beiden dann doch ein bisschen mehr Erfahrung aktuell haben auf dem Niveau.
Und, viel mehr, ja.
Ja, dass dann trotz auch deutlichen Rückstandes zur Satzmitte dann noch gedreht haben. Aber ihr könnt ja auch mit anderen Teams anfangen, die ihr dann mal schlagt oder regelmäßig.
Ja, man muss ja nicht die Teams schlagen, die Weltrang ist im Platz 1 und
muss nicht direkt um einen.
Genau, ja.
Genau, das meine ich eben.
Ja. Und an der Stelle übrigens mal eine ganz kurze YouTube-Empfehlung, weil ich muss direkt mal betonen, ich war auf dem Bandwagon Mulsorum schon so mit als allererster, würde ich fast sagen, zumindest von Leuten, die sie nicht persönlich kannten, weil die Jungs haben einen YouTube-Kanal gegründet und ich glaube, ich war so Abonnent 203.
Okay, das ist stark. Ja.
Also wirklich sehr, sehr früh dabei. Fand ich erstmal geil, dass es so einen YouTube-Kanal auch gab. Und ihr habt auch einen, aber die wirklich versuchen, regelmäßig da auch Content von den Turnieren hochzuladen. Finde ich immer sehr schön, das wirklich zu sehen, wie das auch mal so ist, so ein bisschen im Drumherum. Und dann natürlich mit Spielszenen. Sehr, sehr sympathische Jungs und ja, einfach auch geile Zocker. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wie gut die beiden jetzt tatsächlich wirklich sind. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Beachvolley Vikings nennen sie sich, glaube ich.
Ganz also genau. Also wirklich der
mein Lieblingsteam auf der Tour und das auch aus gutem Grund.
Ja, da bist du nicht der Einzige, glaube ich. Ne?
Das denke ich inzwischen auch nicht mehr. Aber ja, ich bin ein OG, was den Fanstatus angeht, muss man dazu sagen.
Hut ab.
Kommen wir zu meinen Überraschungsteams und da habe ich drei und mein Platz eins, auf den ich mich letztendlich auch einigen werde, wurde schon genannt und das ist für mich wirklich auch Fretschnasova. Ja. Also ich sehe bei beiden Jungs ein riesen Potenzial. Also für mich Lukas Fretschner, ein von den Anlagen her richtig geiler Abwehrspieler. Macht Spaß, dem zuzugucken. Technisch sehr, sehr gut. Ich sehe da auch Potenzial, dass es wirklich reichen kann auf höchstem Niveau. Und ein Robin Sova, also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir einfach gedacht, was ist das denn für ein Mutant?
Also Im positiven Sinne muss man dazu sagen.
Gar nicht, weil er irgendwie 2,8 Meter ist oder so. Das ist er ja noch nicht mal. Aber einfach eine unfassbare physische Präsenz. Ja. Also athletisch auf Weltniveau, da wird es mit Sicherheit nicht mangeln. Und für mich hat der alle Anlagen und ist abgesehen vom Julius Tole für mich in Deutschland das große Beach-Talent. So, wir haben ihn ja auch zwischenzeitlich mal an Daniels Seite sehen können und ja, auch als junger Spieler, als Newcomer, hast du mit ihm auch gute Ergebnisse geleistet. Also ich hätte ihn auch gerne längerfristig mal neben dir gesehen. Ja, aber
hätte mir da auch
Thema für einen anderen Podcast, glaube ich, nochmal, warum wir leider nicht Daniel Wernitz und Robin Sova zusammen auf dem Court sehen. Aber ja, jetzt haben wir Robin Sova und Lukas Fretschner und die haben für mich das Potenzial, ja, sich so richtig zu etablieren auf der Tour. Sie sind drin in der Top 16, das war ja Thema in unserer Podcast-Premiere, da haben wir über geredet. Das Hauptfeld ist jetzt erstmal so gesichert und das ist für mich ein Team, die werden keine Gefahr laufen, da rauszufallen durch zu schlechte Ergebnisse. Die werden sich da festsetzen. Relativ safe ist es für mich, dass die am Ende der Saison auf Ranglistenplatz 9, 10, 11 sein werden und vielleicht sogar drüber. Das wäre für mich die Überraschung und ja, das sind zwei Jungs, die da sind. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Teams, die ich erwähnen will. Wolf, für mich ein Team. Überraschung ist da auch ein bisschen die Frage. Ich glaube, viele würden sagen, denen fehlt vielleicht ein bisschen die Upside. Vielleicht gucken auch viele auf den kleineren Wolf, auf den guten alten Georg und sagen, ah, vielleicht ist es im Zweifel eher. Aber ich finde erstmal beides sausympathische Jungs. Ein Team, für das ich gerne route und wo ich mal gerne die Daumen mal ein bisschen härter gedrückt halte. Und ja, Peter Wolf für mich ein geiler Beachvolleyballer. Und ich glaube, dass die beiden im Tank haben, zumindest einmal auf der Technica Beach Tour ein richtig geiles Ergebnis zu machen. Und dann noch ein Team aus einer noch etwas Klasse, noch ein kleines bisschen darunter, die für mich reinrutschen werden. Die Top 16 ist für mich Brandt Reinhardt, wollte ich nochmal sagen. Also es sind auch zwei Jungs, zwei junge Wilde, kann man glaube ich wirklich sagen, die einfach Spaß am Beachvolleyball haben, das auf den Court bringen, sicher noch nicht so professionell arbeiten, wie das viele Teams vor ihnen machen. Und wenn sie daran noch ein bisschen härter arbeiten können und das mit ihrem Potenzial und einfach ja ihrer Jugend, kann ich mir vorstellen, dass auch die klettern werden in der Rangliste.
Ich habe letztes Jahr einmal gegen die beiden gespielt, gute Anlagen, gegen uns haben sie wirklich wenig Land gesehen, aber es gibt zwei, drei Stellschrauben, die verrate ich natürlich nicht, die beiden ganz einfach auf ein nächstes Level hieven, ja, aber ja, in der Position bin ich ja jetzt hier nicht, das so sagen zu müssen. Man muss sich das Leben ja nicht schwerer machen, als es ist.
Und die haben ja mit Becker Schröder auch eine sehr, sehr gute Trainingsgruppe, was gerade jungen Spielern, glaube ich, auch gut tun könnte oder dürfte.
Da wird Entwicklung kommen, ja, auf jeden Fall. Ja.
Das glaube ich auch. Da war letztes Jahr schon eine starke Entwicklung zu sehen, dass sie eigentlich aus dem Nichts, so ein bisschen erste Turnier in Hannover war das, was sie, glaube ich, hier haben es gewonnen, wenn ich mich da recht entsinne.
Ich habe nur gesehen, dass sie gegen euch gewonnen haben, gegen dich und Sven.
Ich habe mit deinem Partner gespielt, ne?
Ja, ich habe ihn dir ausgeliehen und du hast es vor die Wand gefahren.
Ich hab's vor die Wand gefahren. Ja, Hannover haben die gewonnen, habe ich gerade kurz nachgeguckt. Wo einige Teams, glaube ich, überrascht waren. Wer sind Brandt Reinhardt? Was machen die hier gerade? Starke Jungs und ich glaube auch, genauso wie Dirk das sagt, die werden sich kommende Saison in die Tour reinspielen.
Oh, interessante Calls hier wieder. Finde ich gut. Ich hoffe, wir halten in so ein paar Punkten, die wir heute genannt haben, behalten wir so ein bisschen recht. Also
gefühlt wird jedes einzelne Team auf der Tour eher besser. Also ist jetzt die große Frage, wer wird denn eigentlich schlechter
genau.
Und wer sind denn die Teams, die überholt werden? Weil wir haben ja zig Teams aufgezählt und irgendwie überall Aufwärtstrend. Naja, das werden wir mal schauen müssen. Aber ich glaube, berechtigte Punkte bei allen Teams, die wir jetzt da erwähnt haben, werden sich alle Jungs darüber freuen, wenn sie von erfahren, von Freunden und Bekannten, dass sie hier vielleicht erwähnt wurden im Podcast. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir da ja auch irgendwann eine Reaktion. Und der ein oder andere ist ja dann perspektivisch auch hier mal zu Gast eventuell und kann sich dann da persönlich zu äußern. Das ist doch schön. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich vorhin schon machen wollte, nämlich wir können abmoderieren. Wir sind durch für heute. Die längste Episode in unserer jungen Podcast-Historie. Ja, wie gesagt, wir werden mal schauen. Es wird auch mal kürzere geben, aber ja, ey, Content ist Content, oder? Da kann sich keiner beschweren.
Leute, wir haben jetzt hier zwei wirklich, wie lange sind wir jetzt dran?
Ja, wenn wir jetzt gleich auf Stopp drücken, sind wir so eine Stunde 40 vielleicht?
Ja, aber guck mal, das ist doch top. Da fährst du jeden Morgen, fährst eine halbe Stunde zur Arbeit oder was auch immer und man darf ja noch mal einmal wiederholen. Das ist nicht hier die Tagesschau, die jeden Tag kommt. Man muss sie also zu Ende haben, um dann die nächste zu verstehen.
Man muss ja die Zeit überbrücken, bis unsere nächste Folge rauskommt.
Ganz genau. Wir werden natürlich versuchen, da immer wieder was nachzujagen. Das heißt,
wir sind da eigentlich zu kurz.
Ja.
Verdammt.
Also, ihr merkt, wir haben uns einfach, also ich für meine Person, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit diesem Sport, beziehungsweise mit diesen Sportarten, so muss man es ja sagen. Und uns werden die Themen nicht ausgehen. Und es ist egal, ob jede Episode 2 Stunden oder 1 Stunde geht. Da muss ich euch enttäuschen, ihr werdet immer irgendwas von mir zu hören kriegen.
Und jetzt mal ganz ehrlich, also bevor man sich da jetzt hinsetzt zu Hause und den nächsten Matthias Schweighöfer, Till Schweiger Film guckt, dann kannst du dir einfach mal eine Stunde 40 Zeit nehmen, ist genau die gleiche Länge und hörst unseren Podcast. Absolut. Im Zweifel wirst du bei uns mehr Mehrwert bekommen.
Ja, also jetzt müssen wir mal sagen, jetzt hier haben wir ja wirklich viele, viele Gründe genannt, wie jetzt die nächsten Monate laufen könnten. Also das wird interessant. Im Worst Case kann man einfach nur in den nächsten Monaten abgleichen, ob wir Ahnung haben oder nicht und sich dann nach dem Sommer gegen uns entscheiden. Okay, aber ja. Das ist der Worst Case, der passieren kann. Ne?
Ja, dann müssen wir zumindest sagen, okay, halten wir vielleicht besser die Klappe.
Ja, auch das kann ja passieren.
Bis wir bei Beachvolleyball auflaufen, haben wir dann noch ein paar Wochen mehr Zeit.
Ja. Schön. Jungs, es hat Spaß gemacht in der nächsten Episode, das haben wir uns jetzt heute auch noch gespart, wollen wir auch noch mal wirklich explizit auf eure individuellen Ziele eingehen. Also wir haben jetzt auch von Daniel noch gar nicht so richtig gehört, was hat der eigentlich in der nächsten Saison vor und der will mit Sicherheit auch klettern und zu den Teams gehören, die auf dem Aufwärtstrend sind. Alex haben wir jetzt ein bisschen angeteasert, in welche Richtung es geht, aber auch da Stichwort Olympia-Quali und so weiter, werden wir alle noch mal drüber reden, aber das heben wir uns wie gesagt auf. Das war's, 2. Episode ohne Netz und sandigen Boden. Fand ich sehr, sehr schön. Gerade so dieser Hybrid. Haben wir eigentlich das volle Programm gezeigt, halt ich. Halle, Beach, alles mit dabei und genauso geht's weiter. Also von mir aus war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ciao.
Nicht mehr viel zu sagen. Haut rein, bis bald.